unserer heutigen Folge spreche ich mit Ralf Wiemann. Ralf besuchte auf mehr als 150 Reisen die ganze Welt. Leidenschaft und Beruf sind hier untrennbar in einer Person vereint. Als Geschäftsführer des Reisespezialisten erlebe.de sorgt er dafür, dass jeder ein ganz individualisiertes Abenteuer in der Ferne genießt.
Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Schön, dass du in unserem Podcast 20% mehr bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
Ja, ich mich auch, weil wir eine Gemeinsamkeit teilen. Du beruflich, ich sehr privat. Wie die aussieht, werden wir uns natürlich dann gleich mal genauer ansehen.
Ja.
Wobei ich glaube, die Bereiche werden sich dann ebenfalls wieder miteinander vermischen, weil du es ja auch privat machst.
Ich kann es mir schon denken, was es ist, aber.
Ja, natürlich. Aber bevor wir inhaltlich so richtig loslegen, starten wir mit unseren mehr oder weniger legendären Entweder-Oder-Fragen. Also ich gebe dir ein Begriffspaar und du entscheidest dich für einen der Begriffe oder für eine der Ideen, die sozusagen auf der jeweiligen Seite stehen.
Ich versuch's.
Legen wir los und du darfst dich entscheiden. Du darfst einmal beides sagen oder so ähnlich. Okay?
Ich kann auch oder sagen, oder?
Ja, von mir aus auch einmal oder. Wir legen los.
Ja.
Und anhand der Begriffe wird man natürlich sehr schnell feststellen, worum es uns jetzt heute geht. Campingkocher oder à la carte?
Oh, da geht es ja schon los mit oder. Also mal Campingkocher und mal à la carte.
Damit hast du leider schon dein Oder verbraten. Urlaub in unserem Sommer oder eher im Winter?
Da wird das zweite Oder kommen. Im Sommer natürlich hier in der Region, im Winter würde ich weiter wegreisen.
Dschungel oder Großstadt?
Eindeutig Dschungel.
Rucksack oder Koffer?
Früher immer Rucksack, mittlerweile ist der Koffer leider immer mehr dabei.
Warum?
Es ist einfacher beim Auspacken.
Ja, das ist richtig, aber unpraktischer beim...
Ich finde im Koffer nicht mehr was, habe ich früher immer gefunden, mittlerweile finde ich es nicht mehr.
Im Rucksack?
Im Rucksack, Entschuldigung.
Ja. Pool oder Meer?
Meer, eindeutig.
Filmen oder fotografieren?
Ich würde lieber filmen, aber ich kann besser fotografieren.
Business Class im Flieger oder Erste Klasse in der Bahn?
Erste Klasse in der Bahn. Ich kenne Business Class im Flieger nicht insofern.
Ja, sprechen wir gleich drüber. Warmduscher oder Eisbader?
Eisbader.
Wirklich?
Ja, ich liebe eiskaltes Wasser und nicht nur Eisbader. Also ich habe lange Jahre in Kiel gelebt und war natürlich immer im Januar im Meer.
Dieses Neujahrs begrüßen?
Ja, genau.
Okay.
Klasse.
Spontan oder geplant?
Spontan.
Übersetzungscomputer oder Langenscheid?
Übersetzungscomputer.
Praktisch, oder?
Bequem. Langenscheid muss man ewig suchen, bis man was findet.
Ja. Ich habe diesen Übersetzungscomputer tatsächlich auch gebraucht, weil ich nämlich gerade auf Fidschi war.
Ach schon.
Sehr weit. Schön. Und es ist eine andere Sprache, obwohl die natürlich auch Englisch sprechen. Aber wenn man ein bisschen weiter raus ist, dann wird es schwieriger. Von daher war ich sehr dankbar für das, was mir das Gerät dann zur Verfügung gestellt hat.
Ja.
Und das sollte kein Einstieg sein im Sinne von, ich war auf Fidschi, sondern es sollte ein Einstieg in unser Thema sein. Denn es geht um das große Thema Reisen. Bei dir aus einer beruflichen und einer privaten Perspektive. Und das werden wir uns heute ein bisschen genauer ansehen.
Mhm.
Du bist in Münster geboren.
Das ist korrekt.
Du bist da auch zur Schule gegangen?
Ich bin auch zur Schule gegangen, habe da auch meine Ausbildung gemacht.
Du hast eine ganz normale Ausbildung gemacht, erstmal.
Eine ganz normale Ausbildung. Ich bin gelernter Bankkaufmann bei der sehr berühmten Bank, Dresdner Bank. Als ich die verlassen habe, hat es dann pleite gemacht. Wahrscheinlich lag es an mir.
Das wird wahrscheinlich miteinander zusammenhängen.
Ja, aber ich habe 85 bis 88 meine Ausbildung gemacht in der Bank.
Alle Bankkaufleute, die ich kennengelernt habe, waren in ihrem Leben wirtschaftlich immer sehr erfolgreich. Hatten sehr früh eine eigene Wohnung, also eine eigene Wohnung. Du auch?
In der Bank wurde ich immer Paradiesvogel genannt. Vielleicht hatte ich deswegen auch erst sehr spät meine eigene Wohnung.
Ah, Paradiesvogel, was für eine schöne Brücke in ein Thema, über das wir jetzt nahezu ständig stolpern werden. Denn Paradiesvögel gibt's wo?
Ich reise in 2 Wochen nach Costa Rica und freue mich schon auf die Tukane als Beispiel.
Was auch ziemlich paradiesisch ist.
Absolut schön, ja.
Also wir nehmen es natürlich vorweg und das ist ja in den Beschreibungen auch zu lesen. Du bist ein Fachmann für den Bereich Tourismus und Geschäftsführer von Erleben.
Das ist nicht ganz richtig, von Erlebe.
Ja, ich ohne weiß, N. ohne N. Das war genau. Der erste Test.
Hab aufgepasst.
Ja, der Geschäftsführer von Erlebe. Das ist ein sehr spezieller, sehr besonderer Anbieter für Individualreisen.
Korrekt, ja.
Wir werden heute keine Werbung unbedingt machen für Erlebe, sondern wir wollen natürlich ein bisschen was von dir erfahren. Aber das erklärt vielleicht auch jetzt schon, dass du in 2 Wochen nach Costa Rica fliegst. Da fliegt man jetzt nicht unbedingt immer so pauschalmäßig hin.
Absolut nicht, nein. Nein.
Du hast die Ausbildung zum BAM-Kaufmann gemacht und hast dann in München studiert.
Das ist korrekt, genau. Ich habe Touristik, Betriebswirtschaft studiert. Also ich bin ein Betriebswirt.
Das heißt, du hast dann doch relativ früh in oder nach der Ausbildung die Lust am beruflichen Reisen erfahren.
Na, auch nicht ganz korrekt, da ich schon als kleines Kind mit meinen Eltern jedes Jahr 2 bis 3 Mal im Jahr unterwegs gewesen bin, hatte ich eigentlich schon das Reisen oder das Reisen wollen in die Wiege gelegt bekommen. Meine Eltern sind immer mit mir mit dem Wohnwagen oder vorher mit dem Zelt gereist. In ganz Europa waren wir unterwegs, vor allen Dingen Südeuropa. Und da mein Vater Beamter war, im Sommer 6 Wochen lang. Und deswegen habe ich auch nie Heimweh gehabt. Und da hat es eigentlich schon angefangen. Und nach dem Abitur, als ich dann eine Ausbildung machen wollte, haben mir alle Reisebüros gesagt, viel zu früh für eine Bewerbung. Dann musste ich leider, in Anführungsstrichen leider, weil es war hinterher genau die richtige Wahl im Nachhinein betrachtet, eine Bankausbildung machen. Aber ich wollte ins Reisewesen da schon rein.
Da bin ich ja mit meiner Startfrage, Campingkocher oder à la carte, habe ich ja eigentlich direkt ins Grüne getroffen.
Absolut.
Oder ins Schwarze. wenn Camping quasi der Einstieg in die Welt des Urlaubs war.
Ja.
Du hast in München Tourismus studiert, heißt es dann so? Das ist eigentlich auch eine betriebswirtschaftliche Spezialisierung, oder?
Genau, es ist Touristik, BWL heißt das. Also es ist eine Spezialisierung, direkt im Grundstudium ist es Betriebswirtschaft und dann kann man sich auf Veranstalter oder auf Fremdverkehrswesen oder auf Hotellerie spezialisieren. Aber ich habe mich auch sehr früh für Veranstalter entschieden, weil ich das Reisen immer schon als Leidenschaft hatte und ja, so eigentlich so viel wie möglich unterwegs sein wollte. Ich habe, wie gesagt, ich habe noch nie Heimweh verspürt. Obwohl ich ein schönes Zuhause habe.
Aber offensichtlich viel Fernweh.
Immer, ja. Viel Fernweh, weil für mich ist auch das Reisen eben auch andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen. Und ich bin immer neugierig gewesen und ich wollte immer andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen. Und das habe ich dadurch auch eben diese Leidenschaft sehr schnell auch, mir zu eigen machen können, weil es war bei meiner Hochzeit ist auch schon ein bisschen her, ich bin ja 26 Jahre verheiratet, haben wir in Münster geheiratet im Standesamt und da kam der Standesbeamte hinterher zu mir und sagte, das habe ich noch nie erlebt, hier sind, wie gesagt, das ist schon lange her, hier sind ungefähr 30 Faxe aus der ganzen Welt von irgendwelchen Leuten, die dich beglückwünschen, das waren alles Freunde von der Welt und ich glaube, das habe ich immer noch zu Hause, das hängt bei mir auch, das ist so ein Zeichen, ich bin überall auf der Welt zu Hause und habe überall auf der Welt Freunde, auch in Russland, auch in den USA, also auch überall, wo jetzt im Moment auch es gerade kritischer ist.
Ja. Wie hast du das sprachenmäßig gemacht? Konntest du von Anfang an irgendwie so, damals schon, hast du beim Camping schon Englisch, Französisch und Spanisch gelernt?
Ich bin sprachlich absolut untalentiert oder zu faul, Vokabeln zu lernen. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Also ich war noch nie gut im Englischen. Ich kann mich aber immer durchschlagen. Ich verstehe alles. Ich kann mich auch gut artikulieren. Aber ich würde sagen, in jeder Klausur hätte ich eine 4 oder 5 wegen der Grammatik. Französisch konnte ich immer schon sehr gut, das war meine Sprache. Aber ich habe mich eigentlich meistens mit Gestik, versucht, die Landessprache zu lernen, die Grundvokabeln. Und das war immer das Wichtigste. Wenn die Leute gesehen haben, ich kann ein paar Worte, dann waren die viel freundlicher und viel zuvorkommender. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
Naja, und neuerdings hilft uns ja der Übersetzungscomputer, wie wir im Einstieg festgestellt
haben. Das haben wir aber noch nicht so lange, genau. Das ist jetzt sehr hilfreich, das stimmt.
Ist es wirklich, ne?
Ja, absolut.
Ich hatte mal eine Szene, da war ich in der Toskana und habe in einem uralten Haus da gelebt, modernisiert, aber uralt. Und der Besitzer des Hauses lebte auf einer anderen Etage im gleichen Haus. Der sprach weder Deutsch noch Englisch. Und wir haben uns an einem Abend getroffen und haben mit einem Übersetzungscomputer auf dem Tisch zusammen 1,5 Flaschen Wein leer gemacht. Es war ein großartiger Abend Und wir haben uns blendend verstanden, obwohl wir uns natürlich nicht verstanden haben. Also jedenfalls nicht unmittelbar.
Ja, es sind die schönsten Erlebnisse, schönsten Begegnungen auch. Macht es jetzt noch einfacher als früher. Obwohl, eigentlich vermisse ich so ein bisschen das nicht verbal Verstehende, sondern nur über Gestik und Mimik zu verstehen. Da hatte ich auch ganz tolle Erlebnisse. Eins war mal in Indonesien, wo wir sind mit dem Fahrrad da durch die Reisfelder gefahren und plötzlich war da so eine Dorfbevölkerung, die einen Tempel gebaut hat. Und die haben dann einzeln in einer Reihe Steine zusammengebaut. Also hochgeschleppt zum Tempel und dann hochgestapelt. Und wir haben dann Fotos gemacht und irgendwann haben sie uns eingeladen, in die Schlange zu stellen.
Wer ist wir?
Meine Frau und ich. Also damalige Freundin, jetzige Frau und ich. Und dann haben wir mitgeholfen und dann wurden wir zum Essen eingeladen. Wir haben nicht ein Wort von denen verstanden. Die haben uns nicht verstanden. Es konnte niemand Englisch oder auch sowieso Französisch nicht. Und wir haben uns so toll verstanden. Die ganzen Kinder waren uns herum, die ganzen Frauen waren uns herum. Und wir haben dann wirklich ein so intensives Erlebnis gehabt, wie es eigentlich, das wird unvergesslich
bleiben. Wie lange ist das her?
Gute Frage. Ich würde sagen 35 Jahre.
Und es ist sehr präsent, weil du es mir bereits nach wenigen Minuten dieses Podcasts
erzählst. Ja, ich habe viele solche Erlebnisse, aber das ist mir gerade mit dem Thema wirklich ohne überhaupt ein Wort zu verstehen. Doch das Einzige, das ist ja, was ich schon vorher sagte, dieses Eingangswort in der einheimischen Sprache. Die Menschen haben uns gefragt, where do you go? Das ist so ziemlich das Einzige, was sie in Englisch konnten. Und ich habe geantwortet, Jalam Jalam. Heißt auf Indonesisch hierhin dorthin. Mehr konnte ich nicht, aber das haben sie verstanden und haben sich gefreut, haben uns zu sich gewunken und das war dann der Einstieg.
Das ist nicht unüblich, ne? Dass man, selbst wenn man nur ein paar Fragmente spricht.
Das ist wichtig.
Ganz am Ende wichtig. Ist es ein Zeichen der Wertschätzung.
Richtig, das ist ganz wichtig.
Du hast das so im Nebensatz formuliert und ich musste dich ja fragen, wer ist wir, deine Frau und du? Ihr seid in Indonesien mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren.
Ja.
Vor 35 Jahren.
Ja.
Darf ich das schon irgendwie ungewöhnlich finden?
Ich fand es nie ungewöhnlich. warum?
Weil ich niemanden kenne, der das bisher gemacht hat. Also von daher lerne ich jetzt gerade jemanden kennen, der mit dem Fahrrad durch Indonesien gefahren ist. Natürlich kenne ich Menschen, die in Ländern waren, wo ich jetzt nicht als erstes drüber nachdenken würde, dass das ein klassisches Urlaubsziel ist. Aber dann da irgendwie offensichtlich ja nicht nur mal eben kurz eine Stippvisite, sondern etwas intensiver zu fahren, ist doch ungewöhnlich.
Ja, gut, es waren nur zwei Inseln. Es war jetzt nicht ganz Indonesien, das war viel zu viel.
Dann sind es nur zwei Inseln.
Und das war schon auch eine sehr interessante Insel, weil es einmal Bali und einmal Lombok. Bali ist eine hinduistische Insel und Lombok ist eine muslimische Insel. Und diese Gegensätze kennenzulernen auf einer Reise, ist einmalig.
Aber sehr offensichtlich hast du doch da schon eigentlich von Anfang an mit deiner späteren Frau eine tiefe Gemeinsamkeit erlebt.
Ich habe meine Frau auch im Urlaub beim Reisen kennengelernt. Insofern, warum sollte ich jetzt
wenn das anders haben? Eine Linie ergibt.
Das ist richtig.
Wie die Kinder entstanden sind, sprechen wir später drüber.
Du hast eine Frage, wo?
Stimmt, die Frage ist eher wo als wie. Du hast in München studiert, du hast in Hagen gelebt, in Kiel, in Dortmund, in Südfrankreich und auch eine Zeit lang in Griechenland.
Ja.
Warum so verteilt?
Griechenland war einfach, das war nach dem Abitur. Ich hatte Zeit, ich hatte Freunde, die mit mir durch Griechenland reisen wollten und wir haben uns da eine Ecke gefunden in den Süden der Peloponnes, wo uns das so gut gefallen hat, dass wir da gleich mehrere Wochen oder teilweise, ich glaube, es waren fast 3 Monate gelebt haben und einfach Freunde gefunden haben. Es war von Mai bis August, bis ich dann zur Bank musste. War es fantastischer Urlaub. Also wird auch unvergessen bleiben, weil es einfach so intensiv war, auch aus Europa. Es waren ganz viele unterschiedliche junge Leute aus Europa da. Es war damals schon eine Art junge Europäische Union.
Wie hast du das finanziert?
Wir haben am Strand gelebt. Damals durfte man es in Griechenland noch. Wir mussten nichts zahlen für unseren Campingplatz, weil wir haben einfach am Strand gelegen. Es hat zum Glück wenig geregnet.
Der Satz, wir hatten ja nichts, kommt an der Stelle scheinbar ganz gut hin.
Ja, wir brauchten auch nichts.
Aber ein bisschen leben muss man ja doch.
Ja, ein bisschen Geld hatten wir, aber das Interessante war, jetzt wo du es ansprichst, auf dem Rückweg hatten wir dann schon Probleme. Wir hatten wirklich kein Geld mehr. Wir sind mit der Fähre dann zurückgereist von Patras nach Brindisi. Und wir hatten auf Schaffäre schon nichts mehr zu essen. Wir haben uns eine kleine Tafel Schokolade zu viert geteilt. Und dann kamen wir in Südtirol an, wo die Eltern von einem von den Freunden Urlaub machten.
Wie seid ihr denn von Griechenland nach Südtirol gekommen?
Ja, wir waren im Auto unterwegs. Wir hatten ein Auto. Wir hatten auch kein Geld mehr für Benzin. Deswegen sind wir die Nebenstrecken gefahren, weil wir auch keine Autobahngebühren zahlen konnten. Und haben es irgendwie noch bis dahin gerade geschafft. Ich weiß, heute, also wie gesagt, es ist 85 gewesen, lange her. Ich weiß heute nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Aber als wir angekommen sind, gab es eine riesen Platte zu essen. Also Südtiroler Fleisch und was es alles gab. Wir haben noch nicht mal ein Achtel davon geschafft, weil wir alle so ausgehungert waren, dass wir den Magen verkleinert hatten.
Okay. Und das ist natürlich so ein Moment, wo man sagt, mein Gott, wie malerisch, wie abenteuerlich, toll, die jungen Kerle. Und dann denkt man sich, naja, so cool war es dann vielleicht doch nicht am Ende.
Es war total cool. Also unvergesslich. Und auch die Freunde, mit denen ich immer noch befreundet bin, wir reden immer noch von dem Urlaub. Und das ist, wie gesagt, 40 Jahre her.
Ja.
Genau 40 Jahre, ja, stimmt.
Das ist manchmal ein bisschen irritierend, oder?
Ja.
Also du hast sozusagen in Europa so ein bisschen gelebt, beinahe so, sagen wir mal so, Kosmopolit Light zu der Zeit. Und hast dann anschließend dich in der Touristik dann doch konzentriert.
Ich hatte mich am Anfang auf Europa konzentriert. Ich bin ein überzeugter Europäer immer gewesen. Wie gesagt, ich habe auch in Frankreich gelebt, sehr gerne in Frankreich gelebt, hatte dort auch meine französischen Freunde, meine Freundin in Frankreich. Bin ein überzeugter Europäer. Auch in Italien viel gereist, auch in Griechenland, in Kroatien sehr viel gereist. Also da habe ich überall Leute kennengelernt. Ich kam erst später auf die Fähre. Ich bin auch erst später geflogen. Ich bin erst das erste Mal geflogen, das war 1991 oder 92, wo ich dann schon 26 oder 27 war. Das war mein erster Flug. Vorher bin ich nur entweder getrampt oder mit dem Auto durch die Gegend gefahren.
Ja.
Aber dann kam die Ferne und dann hat die mich noch mehr fasziniert als Europa. Aber ich liebe beides.
Weißt du, wie viele Länder du in deinem Leben bereist hast?
Ich habe es auch nicht gezählt. Ich habe zwar noch so eine Weltkarte zu Hause, wo ich das abknibbeln kann, aber ich zähle es nicht. Ich weiß es nicht. Also Europa fehlt mir eigentlich nicht mehr viel. Fast, ja, eigentlich. Ich wüsste keins, was ich nicht. Doch, Grönland habe ich noch nicht bereist. Das ist sonst eigentlich alles. Und auf der Welt fehlt mir noch viel.
Aber es gibt auch viele Länder, von daher wirst du schon einiges erlebt haben. Starten wir doch mal direkt mit so einer, was heißt, wir starten, wir sind ja mittendrin, aber mit so einer Frage nach einem Superlativ. Was war denn das ungewöhnlichste Land, das du jemals bereist hast?
Ungewöhnlich. Es gibt zwei Länder, die für mich so beeindruckend sind, dass ich es nie vergessen kann. Vielleicht ist das ist aber nicht ungewöhnlich gewesen. Das war einmal Tansania mit der gesamten Tierwelt. Ich war sehr oft, sehr lange auch in den Reservaten unterwegs und diese Intensivität dieser Tierwelt zu sehen und so nah dran zu sein und zu sehen, wie dann auch ein Zebra gerissen wurde. Oder das ist so einmalig, wie da Löwenbabys aufwachsen. Und das ist für meine Frau und mich das Highlight überhaupt gewesen. Andersrum war es auch Kambodscha als Beispiel. Kambodscha mit der Geschichte der Roten Khmer, und wir hatten einen Reiseleiter, der relativ schlecht Englisch sprach. Der hat nämlich Englisch nur in Gegenwart gesprochen. Und dann hat er seine Geschichte der Roten Khmer erzählt. Er ist als Kind da aufgewachsen, als die Roten Khmer an der Macht waren. Viele seiner Cousins, Cousinen haben das nicht überlebt, seine Tanten, Onkel nicht überlebt. Und dann waren wir auch in den Killing Fields und er hat das in Gegenwart erzählt. Mein Sohn, meine Kinder waren dabei.
In Gegenwart heißt, er hat es quasi
also in der Jetztzeit erzählt. Er hat in der Jetztzeit erzählt, im Prinzip, weil er eben nicht die Vergangenheitsform in Englischen konnte. Und mein Sohn, der vorher gesagt hatte, also er ist im Zweitberuf neben Reiseleitung, dieser Reiseleiter, war er bei der Armee. Und dann hat er uns abgeholt an der Bootstation, wo wir von Vietnam mit dem Boot angekommen sind, in diesem Armeeuniform. Und mein Sohn sagte sofort, um Gottes Willen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Mhm. Am Ende sagte mein Sohn, ich habe noch nie so einen authentischen, echten Menschen gesehen, der so beeindruckend die Geschichte erzählt hat. Und da war mein Sohn 16. Er hat vollkommen recht gehabt. Uns liefen wirklich Schauer über den Rücken, wie er es erzählte. in dieser Gegenwartsform auch hier, wie er es erzählte, was da passiert ist. Und wenn man das sieht, auch in den Killing Fields, die Leichen und alles, das ist super beeindruckend auch. Und weiß man, wie viel Schaden auch Menschen anrichten können, wenn die falschen Menschen an der Macht sind.
Es gibt eigentlich eine ganz schöne Schnittmenge zu dem Podcast mit Britta Radicke, die auch mit Roten Khmer Kontakt hatte, beziehungsweise mit dem, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie es formuliert hatte, aber so mit diesen politischen oder Widerstandskämpfern aus der Vergangenheit. Also die hatte auf jeden Fall Berührung zu dieser Thematik als Kriegsbericht oder Krisenberichterstatterin.
Ja, ist auch sehr beeindruckend, was sie auch erzählt hat. Ne? Habe ich auch mir angehört. Ja.
Ja, das war beeindruckend.
Absolut, ne?
Ja. Gab es, als du dich im Studium auf dieses Thema konzentriert hast und es sozusagen, was das Thema Betriebswirtschaft angeht, also wirklich ins Detail gelernt hast, mal unabhängig von den möglichen Reisezielen, die diese Welt zur Verfügung stellt, das war ja eher, ist ja ein wirtschaftlich orientierter Studiengang.
Absolut.
Gab es in dieser Zeit jemanden, der dich im Bereich der Touristik besonders berührt oder begeistert hat, der so eine Art Vorbild war? Gab es jemanden in der Branche, wo du sagtest, das finde ich cool, da will ich auch mal hin?
In der Zeit nicht, nein. Also in der Zeit habe ich überhaupt mich nicht auf Menschen fokussiert, sondern auf das, was ich wollte. Später gab es Menschen, wo ich sagte, das sind genau meine Vorbilder, aber das war, als ich dann schon im Berufsleben war.
Was wolltest du denn?
Nachhaltigen Tourismus schaffen. Also wirklich auch für die Menschen da zu sein und den Reisenden die Bereisten näher bringen und den Bereisten die Reisenden näher bringen. Das war für mich ein absolutes Ziel. Aus meiner eigenen Reiseerfahrung heraus eben für wichtig gehalten. Und für mich ist es so eine Art Ziel gewesen, eben durch Reisen einen Frieden zu schaffen und Verständnis für die Völker zu schaffen. Hört sich groß an, aber das ist
für mich... Das wollte ich gerade sagen, das klingt echt groß.
Wirst du im Kleinen auch so nicht so einfach schaffen, aber das ist für mich eins meiner persönlichen Ziele, dass ich das mit meinen Möglichkeiten so weit wie möglich schaffen will. Weil wer sich kennt und wer sich mag und wer sich respektiert, bekriegt sich nicht.
Dafür bekommt man aber 30 Faxe, wenn man heiratet. Also von daher, der Ansatz scheint ja zu funktionieren.
Irgendwo funktioniert es, ja, genau. Aber nur im Kleinen leider. Also wenn das im Großen alle so denken würde, ich glaube, dann wird es auch keinen Krieg auf der Welt geben. Und dann würde man auch viel mehr mit der Erde, viel sensibler mit der Erde umgehen. Also auch dieses Thema Umweltschutz und anders betrachten. Weil was macht man alles kaputt gerade dadurch?
Das ist natürlich direkt auch ein zweischneidiges Thema.
Absolut.
Also der Begriff der Nachhaltigkeit, was mache ich auch kaputt? Man sagt ja so, wenn man nicht vor die Tür geht, dann läuft man nicht Gefahr, überfahren zu werden. Wenn man nicht reist, dann läuft man auch nicht Gefahr, irgendwie einen großen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen. Wenn ich dann in die Ferne schweife, dann bringt das eine das andere, im wahrsten Sinne des Wortes, den Schweif auch mit. Das ist doch eigentlich auch in gewisser Weise ein Dilemma, oder nicht?
Ja, deswegen, für mich ist das Wort Nachhaltigkeit auch nicht ganz richtig. Ich nenne es, wir wollen einen positiven Impact schaffen. Und das bedeutet, ja, wir haben eine Verantwortung. Wir werden natürlich durch das Reisen immer einen negativen CO2-Fußabdruck haben. Das ist logisch. Wir versuchen, das zu kompensieren, also auch mit meiner Firma. Wir kompensieren alle Flüge, nicht nur die Flüge, sondern auch das Landprogramm. Das ist bei unseren Gästen auch auf der Rechnung mit dabei. Also jeder zahlt dafür. Auch wenn das nur eine Kompensation ist, für mich auch ein bisschen Milchmädchenrechnung, weil man macht es ja dadurch ja nicht wieder besser. Aber wir können es irgendwo schon dafür zahlen, dass wir jetzt auch fliegen. Deswegen ist es umso wichtiger, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, soziales Engagement zu zeigen. Weil für mich ist dieses Impact schaffen, also Nachhaltigkeit ist nicht nur grün, sondern vor allen Dingen auch mit sozial. Und da versuchen wir umso mehr zu machen. Da sind wir auch an Schulen beteiligt, an Hotels beteiligt, die keine Gelder einnehmen, sondern wirklich komplett die Dorfbevölkerung finanzieren. Weil wir wollen, dass das Geld, oder ich will es auch, dass das Geld im Land bleibt, möglichst viel, der größte Anteil. Ich würde niemals mit internationalen Hotels zusammenarbeiten oder vor Ort, weil es ist einfach mir so wichtig, dass die Leute, die im Land leben, auch davon leben können. Weil ich sag mal nur, wenn wir nur an das Grüne denken würden, wenn wir alle nicht mehr reisen würden, Was würde dann passieren? Da würden extrem viele Menschen auch auf der Welt arbeitslos werden. Es würden soziale Unruhen ausbrechen dadurch. Dadurch wird wieder die Umwelt mehr zerstört werden, logischerweise. Also auch das hilft nicht am Ende. Wir müssen es halt möglichst gerecht machen, wenn das überhaupt möglich ist.
Mhm. Wir werden das ganz bestimmt noch mal ein bisschen auseinanderbröseln, weil der Begriff der Nachhaltigkeit natürlich auch einer ist, der inflationär genutzt wird.
Absolut, genau.
Und es ist halt eins dieser vielen, vielen Marketingworte, die so luftleer mittlerweile
sind. Deswegen sage ich ja, das Wort nutze ich nicht und mag ich auch nicht, persönlich.
Ja, das ist halt das Problem mit der Begrifflichkeit, weil grundsätzlich ist ja die Nachhaltigkeit, wenn ich jetzt mal wirklich am Wort hänge, ist ja erstmal was Gutes.
Ja.
Ich halte etwas nach, und ich will quasi damit dafür Sorge tragen, dass das, was nach mir passiert, auch noch in irgendeiner Weise Bestand hat. Also letztlich ist es natürlich ein toller Begriff. Aber wie gesagt, wird halt zu oft genutzt und dann auch so überflüssig.
Genau, das ist das Problem. Das wird einfach vor allen Dingen im Marketing extrem viel genutzt und dadurch wird er kaputt gemacht.
Du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie du den Begriff verstehst und wie ihr das versteht. Wir werden so heute uns so ein bisschen so langschlängeln um die vielen Aspekte des Reisens und werden natürlich uns auch damit beschäftigen, was machst du denn jetzt eigentlich heute? Und warum hast du eigentlich tatsächlich in gewisser Weise einen Einfluss, deine Idee auch umzusetzen? Mhm. Du bist Geschäftsführer von Erlebe ohne N.
eigentlich nochmal, um das richtig zu stellen, die Firma heißt Erlebe Fernreisen GmbH. Ich will ganz kurz nur erklären, warum wir uns noch Erlebe nennen. Weil eben wir jetzt auch aus dem Pariser Abkommen, Umweltschutzgründen, den Europareiseanteil immer mehr erhöhen wollen. Und wir haben schon sehr viel Europa auch schon 2018, 19 im Programm gehabt. Und deswegen passt das Fernreisenwort nicht mehr. Wir wollten das Fernreisen vermeiden. Deswegen nennen wir uns noch Erlebe. Leider gibt Erlebe Reisen. Ist ein anderer Veranstalter aus Süddeutschland, kleiner, deswegen konnten wir den nicht mehr nutzen. Aber deswegen nennen wir uns auch Erlebe Reisen einfach näher dran. Also einfach, weil wir in jedem Land näher dran sein wollen. Und deswegen, jetzt der Werbeblock zu Ende, Fernreisen ist nicht, es ist auch wichtig eben zum Thema Nachhaltigkeit nochmal zu kommen. Fernreisen ist auch wichtig, eine gewisse Zeit dann da zu bleiben. Also ich würde niemals, das tue ich persönlich auch nicht, für eine Woche oder für ein Wochenende nach New York fliegen und dann wieder nach 3 Tagen zurück. Das ist für mich nicht nachhaltig. Wenn wir mindestens 3.500 Kilometer weit weg sein wollen, dann müssen wir auch mindestens 2 Wochen in diesem Land bleiben. Das ist dann einfach nochmal diesen Fußabdruck verkleinern als solches. Weil sonst macht das keinen Sinn. Genauso in Europa sollte man schon 1 Woche bleiben. Wenn man mit der Bahn unterwegs ist oder mit dem Elektroauto am besten, dann kann man auch vielleicht mal kürzer irgendwo hin. Aber es muss immer im Verhältnis stehen für mich. Das ist für mich extrem wichtig. Aber Entschuldigung, die Frage war, glaube ich, eine andere am Anfang.
Alles gut. Mich würde tatsächlich interessieren, was ist Erlebe tatsächlich? Denn wenn man das jetzt bisher hört, könnte man denken, das ist eine Art Reisebüro. Das ist es so in der Form nicht. Das ist schon anders. Die Idee ist anders und auch die Praxis ist anders. Wie ist es denn?
Ja, erstmal ist es kein Reisebüro, weil wir sind ein Reiseveranstalter. Also ein Reisebüro ist ja meistens so im Einzelhandel, dann ist das der Lebensmitteldiscounter und wir sind halt der Produzent im Prinzip. Das ist der Unterschied. Aber wir sehen uns als den Marktführer in Deutschland für individuelle, nachhaltige Reisen. Individuelle Reisen, da kommt man einfach näher an die Bevölkerung dran, dass wir wirklich im Freundeskreis zu zweit, zu dritt mit der Familie irgendwo hinreisen können und dann auch das Land intensiv kennenlernen können und eben das Nachhaltige, was ich schon sagte, eben das Geld möglichst auch vor Ort in den Ländern haben können.
Jetzt benutzen wir es ja doch, das Wort. Die Nachhaltigkeit.
Ja, nachhaltig unterwegs sein können. Das ist halt Marketing.
Was macht ihr denn anders?
Als wer?
Als TUI.
Oh, ganz viel. Also die TUI hat zum Beispiel die ganzen Hotels vor Ort als Eigenhotels. Das heißt, das Geld als solches bleibt zum geringsten Teil im Land. Vor allen Dingen dann, wenn es auch nochmal All-Inclusive-Hotels sind. ich sag mal, manchen Menschen tut es gut, wenn sie auch im All-Inclusive-Hotel bleiben. Man möchte sie gar nicht auf das Land loslassen. Das ist vielleicht auch nachhaltig gedacht irgendwo. Aber trotzdem, man lernt das Land durch diese Hotels und durch diese Art des Reisens nicht kennen. Das ist der große Unterschied. Noch schlimmer finde ich fast die Kreuzfahrten. Die Kreuzfahrten, die immer, wo dann 5.000, 6.000 Menschen rausgelassen werden aus so einem, ja, aus einer Kaserne, aus einem Schiff, auf die Stadt losgelassen werden, überfluten, dann wieder weggehen. Aber was haben sie im Prinzip der Stadt Gutes getan? Ein Souvenir vielleicht gekauft. Keine Übernachtung, kein Essen. Nichts selber dagelassen. Das Geld bleibt hundertprozentig bei dem Anbieter. Mhm. Und das ist für mich nicht nachhaltig. Mhm. Und das machen wir anders. Das ist der große Unterschied. Wir haben kleine familiäre Hotels. Wir wissen, das gehört der Familie des Hotels. Wir wissen, dieses Transferunternehmen gehört diesem Menschen vor Ort. Wir sind zertifiziert, eben auch eine EU-Zertifizierung mit Travel Life. Die ist da sehr gut anerkannt. Alle unsere Partner vor Ort auch. Wir wissen dadurch, wir müssen es kontrollieren. Und tun wir auch, dass auch die Bezahlung der Angestellten in dem Land gerecht ist, dass die, dass da keine Benachteiligung der Angestellten ist. Und das ist einfach wichtig.
Ich wollte gerade sagen, schieb das Mikro wieder so einen Ticken weg.
Ja, ich rede gerne mit Händen.
Ja, das ist auch gut so. Also ich würde da jetzt gerne mal ein bisschen bleiben, weil ich mir natürlich die Frage stelle, wie geht das in der Praxis? Also ihr arbeitet dann mit privaten Hotels vor Ort. Bleiben wir doch mal bei einem konkreten Beispiel. Also ihr habt...
Meine Costa Rica-Reise.
Dann bleiben wir bei der Costa Rica-Reise. Das heißt, du reist an ein Ziel, das ihr auch anbietet. Ihr habt insgesamt 70, wie nennt man es, Destinationen.
Genau, 70 Reiseziele.
Destination ist ein Reiseziel.
Genau.
Ihr habt also 70 Reiseziele. Und eins davon ist Costa Rica. Da fliegst du jetzt hin?
Ich flieg hin,
Urlaub zu machen oder um es dir anzusehen und zu überprüfen, ist es alles so, wie ihr euch das wünscht?
Das ist nicht mein Job mehr. Das habe ich früher mal gemacht, als ich jung war. Nein, ich mache da Urlaub mit meiner Frau und meinem Sohn. Meine Tochter muss auf unseren Hund aufpassen.
Das heißt, du fliegst aber an eine Stelle, die ihr auch als Anbieter im Programm habt.
Costa Rica ist eins unserer Hauptdestinationen, ein kurz zu den Top-3-Ländern, die wir anbieten. Ja.
Auch die Location, wo du jetzt hinfliegst, oder hast du das damit auch selbst ausgesucht?
Nein, nein, das ist alles von meiner Kollegin, die schon 12-mal in Costa Rica war und Costa Rica bestens kennt, weil das der Unterschied von uns auch zu anderen ist, dass wir haben 100 Mitarbeiter oder 90 Mitarbeitende bei uns und 70 davon sind Reiseexperten, die ihr Land bestens kennen, die auch schon oft da waren. Das heißt, die mir dass die Reise zusammengestellt hat. Die Kollegin war schon 12-mal da. Die hat mir die Hotels zusammengesucht, wo ich am besten übernachten sollte. Die hat mir die Nationalparks ausgesucht, die ich angucken sollte und ist mit mir die Reise durchgegangen. Also ich bin ein ganz normaler Gast. Ich habe fast keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und ich freue mich.
Das heißt, eigentlich hat sie mit dir das gemacht, was sie mit euren Kunden auch macht.
Absolut. Ich bin in dem Fall ein kompletter...
Naja, du bist natürlich trotzdem der Geschäftsführer. Sie wird sich schon Mühe geben.
Das macht sie bei allen.
Ja, das glaube ich
auch. Bin ich fest überzeugt.
Und trotzdem wird sie bestimmt zweimal hingucken. Alles andere wird mich jetzt sehr wundern. Das heißt, du fliegst jetzt hin. Das ist doch interessant. Machen wir es doch mal konkret.
Ja.
Du fliegst hin. Du brauchst einen Flug. Sie sucht den Flug für dich aus. Als erstes wird sie dich fragen, wie viel Budget hast du denn?
Richtig.
Weil das ist ja immer so eine Gretchenfrage. Habe ich 1.000 Euro oder 3.000 oder 5.000? Ist der Urlaub mit euch teurer als der Pauschalurlaub mit einem XY-Anbieter?
Der ist wertvoller, aber nicht teurer. Nein, der ist insofern, wir haben natürlich auch Einkaufsmöglichkeiten, auch im Flugbereich, die dadurch, dass wir auch viele Flüge buchen, die natürlich wie in jedem normalen Geschäft auch, wo wir günstigere Flüge bekommen, wo wir auch vor Ort eben auch vielleicht eine gute Kondition bekommen. Deswegen versuchen wir ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu machen. Wir werden niemals gegen einen zweiwöchigen All-Inclusive-Urlaub in der Türkei ankommen können, logischerweise. Das wird immer günstiger sein. Aber hat man dann das wertvolle Erlebnis?
Aber Türkei bietet die auch an?
Nein.
Tatsächlich nicht?
Nein. Wir wollen's. Ich hoffe nächstes Jahr, weil ich finde Türkei eins der... In meinem vorherigen Job, wo ich vorher gearbeitet habe, war Türkei das Hauptland, aber nicht die Region um Antalya, weil das ist für mich nicht Türkei. Kappadokien ist für mich eines der schönsten Regionen der Welt. Lykien ist eine ganz tolle Wanderregion. Und das ist für mich ein ganz tolles Reiseziel, die Türkei, aber abseits der normalen Badestrände.
Du hast in München studiert. Wie ging es denn weiter?
Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich bei einem nordrhein-westfälischen Reiseveranstalter direkt starten konnte. Der hieß Wikingerreisen. Das ist Deutschlands führender Wanderreiseveranstalter. Warum war es Glück? Weil ich dann direkt auch eine Ausbildung, ich wurde dann direkt Produktmanager für die Regionen Island und Kanaren. Passt sehr gut zusammen, ne? Sind alles Inseln. war ich dann auch vor Ort und ich wurde direkt ausgebildet als Wander- und Fahrradreiseleiter. Also ich habe sehr viel Touren dann geleitet mit Gruppen, kleinen Gruppen in ganz Europa, aber auch Deutschland und Holland, was da auch dazu gehört, und habe dadurch eben auch viele Regionen kennenlernen können, aber auch viele Menschen kennenlernen können, die sehr unterschiedlich sind. Das hat mich sehr bereichert. Also da konnte ich wirklich als Reiseleiter und Produktmanager direkt immer mein Produkt verbessern, weil ich ja vor Ort gesehen habe, was schlecht läuft. Da muss ich mir nicht Hotels angucken und was auch immer, sondern die Gruppe hat mir direkt das Feedback gegeben, was super ist und was ich verbessern kann. Und das war einmalig, weil das gibt es so weiter nicht. Da war ich 8 Jahre, da musste ich meiner Frau damals versprechen, dass mein Sohn, der damals geboren wurde, im gleichen Kreißsaal wie Nena, nicht in Hagen-Haspe aufwächst.
Im gleichen Kreißsaal wie Nena, die Sängerin.
Richtig.
Okay.
Den gibt's noch?
Nee, ich musste nur gucken, ob ich den Namen richtig verstanden
habe. Diese Sängerin Nena, genau. Also war im gleichen Kreißsaal, waren wir damals sehr stolz.
Das Krankenhaus feiert den Kreißsaal, in dem Nena ja. war und sagt dann auch noch, übrigens ist ihr Sohn im Kreißsaal genau geboren worden.
Genau. Echt? Das, ja.
Ja, man kann stolz auf sein. Nicht 99 Luftballons, sondern wahrscheinlich 999.000 Babys.
Ja, auf jeden Fall musste ich meiner Frau versprechen, dass unser Sohn nicht in Hagen aufwächst, weil Hagen, wir haben da einige sehr kritische Erlebnisse gehabt in Hagen damals und deswegen sind wir da nach Kiel gezogen von Hagen und da hatte ich einen ganz tollen Veranstalter, der hieß Gebeko. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr was sagt, Dr. Tigges war der erste deutsche Studienveranstalter neben Studiosus, gehörte dann zu TUI. Gebeko ist von der TUI zur Hälfte aufgekauft worden und ich durfte dann die Wander- und Fahrradreisen bei Gebeko aufbauen und war da verantwortlich für ganz Europa und südliches Afrika und südliches Asien. Da war ich dann auch fast 13 Jahre. Ganz tolle Zeit in Kiel gehabt, sind meine Kinder aufgewachsen, habe dann ein Haus gebaut. Ja. Da konnte ich endlich Eigentum oder was Eigenes besitzen. Spät war es, aber dann hatte ich was.
Aber es ist ja auch schon wieder ein bisschen her, denn du lebst nicht mehr in Kiel.
Schon seit 13 Jahren nicht mehr.
Bist du von Kiel wieder nach NRW gezogen?
Ja, genau. Ich bin dann nach Geldern an den Niederrhein gezogen als Münsteraner. Das ist dann nicht so weit weg von Münster. Also das sind dann 100 Kilometer, ein bisschen mehr als 100 Kilometer Fahrtstrecke. Meine Mutter freut sich, wenn ich regelmäßig vorbeikomme. Und sie besucht uns auch manchmal. Also insofern Niederrhein. Ist eine schöne, schöne ländliche Region und da habe ich dann halt 2013 angefangen bei Erlebe, damals Erlebe Fernreisen noch zu arbeiten. Und war dann seit 2016 bin ich da Geschäftsführer.
Du hattest gerade schon gesagt, dass du in der Funktion, in der du vorher tätig warst, auch in Europa ganz viel aktiv warst. Also
genau, selbst viel gereist bin mit den Gästen, ja.
Und das hat sich letztlich fortgesetzt bei Erlebe.
Also absolut.
Auch die Fernreisen. Und jetzt gibt es so die Idee, alles so rund um maximal 6.000 Kilometer, wozu die Türkei dann zählen würde, noch stärker zu forcieren, damit es eben doch nicht ganz so weit ist.
3.500 Kilometer sogar nur.
Ich glaube, auf der Seite steht 6.000, oder? Vielleicht habe ich nur die halbe gelesen, dann käme es mit der doppelten Summe hin. Das ist jetzt Mathematik.
Hin und zurück
und
wahrscheinlich.
Und dann noch höhere Mathematik.
Genau. Ja. Nicht stärker zu fassen. Wir wollen natürlich die Fernreisen nicht abschaffen, aber wir wollen noch mehr die Reisen promoten, die kürzer sind.
Und trotzdem
der Anteil irgendwann auch. Wir wollen uns nach dem Pariser Abkommen, was ja damals vor, ich glaube, 5 Jahren mittlerweile verabschiedet wurde, wollen wir uns genau dran halten. Auch das ist uns auch sehr wichtig.
Und trotzdem sind es ganz viele Ziele, die nicht Deutschland heißen. Ist Deutschland langweilig?
Nö, wir hatten auch Deutschland im Programm. Es wurde nur nicht angefragt bei uns. Ich glaube, dass wir nicht als Deutschland-Experte gesehen wurden. Wir hatten den Schwarzwald im Programm. Wir hatten lange Jahre auch hier den Niederrhein-Radweg im Programm. Teutoburger Wald war auch, das war das Erfolgreichste, was wir hatten.
Tatsächlich?
Ja, wir haben das bis vor einem Jahr haben wir es angeboten. Dann haben wir es leider zu meinem Bedauern einstellen müssen, weil es einfach zu wenig angefragt wurde. Es ist einfach dann zu teuer, irgendwo im Preis-Leistungs-Verhältnis, das mehr als 5 Jahre oder 4 Jahre hatten wir es jetzt. Ja, wir hatten es 2020, 2019. Seitdem hatten wir Deutschland auch im Angebot.
Also Deutschland ist, wenn man es so sieht, für euch eher der Flop. Was ist denn Hopp?
Hopp jetzt aktuell oder insgesamt absolute Hip-Land aktuell ist auch unser stärkstes Land. Wir hatten das 2021 erst eingeführt, also noch gar nicht so lange her. Und das toppt alles ist Japan.
Ja, und ich höre es tatsächlich auch wirklich immer häufiger im Umkreis, im sich immer enger zuziehenden Umkreis, dass die Menschen nach Japan gehen. Und ich habe auch jetzt schon mehrere Leute kennengelernt, die schon seit Jahren Japanisch lernen und es auch mehr oder weniger leidenschaftlich sprechen und mir natürlich immer einen erzählen können im wahrsten Sinne. Japan. Ich glaube, ein sehr besonderes Land, aber natürlich jetzt gerade mit dem Rechtsruck der neuen, mit dem neuen, das Landesoberhaupt ist ja eine Frau und die ist stark rechtsorientiert, was also nationalistische Züge angeht. Ist das nicht ein schwieriges Ziel?
Dann wäre Türkei, Italien, Spanien, viele andere, Spanien ist nicht, Italien, USA, Russland.
Italien ja. Zählt sie auch dazu?
Ja, mit der Frau Meloni ist sie auch sehr stark rechtslastig.
Ja, das ist es. Mhm.
Und trotzdem reisen wir auch dahin, um was für die Völkerverständigung zu tun. Wir geben das Geld ja nicht der Ministerpräsidentin, wahrscheinlich die Flughafengebühren, die wir dann zahlen müssen. Aber wir wollen das Geld natürlich den einheimischen Partnern geben. Und ich glaube, je mehr Partner uns unsere Kultur auch kennenlernen, unsere Gäste kennenlernen und andersrum, desto eher glaube ich auch, dass vielleicht die Rechtsregierung bald wieder anders sein wird.
Also man kann es ja nur hoffen.
Ich hoffe es auch.
Einfluss hat ja niemand drauf.
Ich hoffe es auch.
Also wir nicht. Wir sprachen über Japan.
Ja.
Und dass das so ein neuer, gar nicht mehr so sehr Geheimtipp ist, sondern tatsächlich ein Thema ist, das in der Breite der Gesellschaft ankommt. Es wird offensichtlich mainstreamiger.
Absolut. Ich selber konnte es lange Jahre nicht nachvollziehen. Warum? Weil jetzt Japan für mich... Also ich liebe ja die Exotik, das heißt, es gibt viele asiatische Länder, die viel exotischer sind und Japan ist eigentlich das westlichst orientierteste Land Asiens. Aber meine Kinder waren jetzt da, beide, die sind zusammen gereist, auch das erste Mal ohne uns, alleine und waren so begeistert und haben so viele tolle Fotos mitgeschickt, wo ich sagte, hey, das interessiert mich jetzt doch, das Land, was mich vorher gar nicht interessiert hatte und es kommt ja eigentlich aus der Jugend heraus. Es waren sehr viele Influencer in Japan. Es war ja die ganzen Anime-Geschichten, die ganzen Zeichentrickfilme. Das größte Harry Potter-Studio ist nicht in London, das ist in Japan. Ach, als Beispiel.
Also das diese ich ganzen, auch noch nicht.
Ich auch vorher nicht, bis meine Kinder mir die Bilder gezeigt haben, das gezeigt haben.
Haben die die Filme dann dort gedreht oder wurden da
Nein, das ist ja auch ein Disney World oder so, gibt's da ja auch ganz groß und alles. Die machen es einfach alles nochmal größer und intensiver als überall auf der Welt. Und das ist auch so faszinierend. Japan hat eine sehr traditionelle Kultur. Die Japaner sind das sauberste Volk der Welt. Das muss man auch mal sich durch den Kopf gehen lassen. Wenn da ein Fetzen irgendwo ein Papier auf der Straße liegt, das wird sofort aufgesammelt. Also es geht man in ein anderes asiatisches Land, ist eher das Gegenteil der Fall. Also das ist schon ein extrem eigenes Land und deswegen, ich möchte doch demnächst nach Japan, obwohl ich eigentlich mich dafür vorher nie interessiert habe, aber durch meine Kinder, durch die jungen Leute, die eigentlich das zum Trend gemacht haben, kommen jetzt auch die Eltern dazu und alle anderen auch.
Glaubst du, dass die...
Auch viele Familien, es ist ja völlig ohne Probleme mit Familie, mit kleinen Kindern bereisbar. Also geschützter kann man nicht reisen. Und was meine Kinder vor allen Dingen fasziniert hat, was wir in Deutschland uns lange nicht mehr vorstellen können, ist, wir machen viele Bahnreisen an. Und wenn da ein Zug mal eine Minute zu spät ist, entschuldigt sich der Zugführer persönlich. Und das passiert nie wieder laut seiner Aussage. Und wenn bei uns halt der Zug eine Stunde zu spät ist, sagt, ach, wir haben es ja gerade noch geschafft, pünktlich zu sein. Das ist der Unterschied.
Ja, das ist der Unterschied. Du hast von der Offenheit der Bewohner deines Reiselandes gesprochen, die dir so positiv entgegentreten. Hast du schon mal gehört, wie die Bereitschaft der Japaner ist?
Sehr reserviert.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil das ist natürlich so ein Klischeewissen, was ich habe, aber ich dachte, du könntest es bestätigen oder revidieren. Die Japaner ticken anders, oder?
Die sind extrem freundlich. Man kommt schon mit denen in Gespräch, aber sie, also auf keinen Fall ein Händeabdruck oder was auch immer. Die Begrüßung ist halt mit dem kleinen Verbeugung. Man ist wirklich draußen sehr reserviert. Wenn man aber übers Essen geht also ich kenne es auch nicht selber, sondern ich kenne es von meinen Kindern, die ja von geschwärmt haben und das vorgestellt haben, waren sie sehr überrascht, wie das dann auch ist. Aber wie gesagt, sie sind keine typischen Asiaten. Die anderen asiatischen Länder sind oftmals sehr, sehr gastfreundlich, offen, auch keine Berührung in der Öffentlichkeit erlaubt. Das ist das Gleiche in der ganzen Asien. Aber die Japaner sind erstmal reserviert. Aber schon sehr, trotzdem herzlich, mehr innerlich als
andere. Ist Japan ein Reiseziel, das ihr anbietet als eins von 70?
Japan ist mittlerweile Nummer eins bei uns. Also das größte Reiseziel, was wir anbieten. Und
das habe ich gar nicht so
interessanterweise, verstanden. Wir bieten es ja erst seit 22 an, also seit 3 Jahren. Es ist so schnell gewachsen.
Weil wir gerade schon so bei der beinahe politischen Ausrichtung waren. Du standst letztens irgendwann mal auf einem Wahlplakat oder auf einem Wahlzettel.
Nee, ich habe mich zur Wahl aufstellen lassen, zur letzten Kommunalwahl. Ich bin seit 2 Jahren Mitglied bei den Grünen in Geldern und habe dann auch mich aufgestellt. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent ich bekommen habe, bin ich ganz ehrlich. Ich habe nicht drauf geachtet. Es ist so, dass ich im Dorf Wahlbeck, wo auch Erlebe damals gegründet wurde, mich habe aufstellen lassen. Und weil ich einfach hinter den Zielen der Grünen sehr stark stehe auch. Aber Politik, habe ich festgestellt, ist nichts für mich. Ich bin jetzt wieder förderndes Mitglied und nicht mehr aktives Mitglied.
Okay.
Es ist mir zu theoretisch. Ich als Reale oder ich als jemand, der aus der Wirtschaft kommt, verstehe nicht die langsame Umsetzung und die theoretische lange Diskussion um viele Punkte. Ich möchte es gerne umgesetzt haben. Und das habe ich da so nicht erlebt, wobei ich die Ziele der Grünen absolut immer noch favorisiere und dahinter stehe.
Ja. Komm, wir trinken mal einen Schluck.
Sehr gute Idee.
Wir hatten schon zum Einstieg deinen Erlebnisbericht aus Indonesien. War es Indonesien, wo du mit deiner Frau Fahrrad fahren warst?
Genau, richtig.
Das hat sich dann durch deine junge Familie gezogen. Ihr seid immer viel gereist, also auch mit Kindern.
Ja.
Und es klingt danach, dass es selten, wahrscheinlich auch nie, die klassische Pauschalreise war. Ihr wart immer auf Abwägen.
Ja, das ist richtig, bis auf einmal. Wir waren einmal zu viert in der Türkei in so einem All-Inclusive-Club und haben alle vier gesagt, nie wieder. Das war schrecklich.
Ja, das ist es auch.
Wir hatten damals, weiß ich nicht warum, keine Zeit. Also meine Tochter war gerade geboren, die war, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Meine Frau sagte, lass uns nicht so viel reisen, wie wir sonst reisen, sondern lass uns einfach mal irgendwo abhängen. Aber das haben wir alle sofort als Fehler angesehen, sogar meine kleinen Kinder.
Ja, damals klein.
Wie gesagt, meine Tochter war ein halbes Jahr alt, mein Sohn ist 2,5 Jahre älter, war 3.
Das sind wirklich kleine Kinder, obwohl ich kann mir gut vorstellen, also die haben dann den Strand gehabt, den Pool. Denen ist es doch.
Ja, die Wasserrutschen für die waren toll, aber abends fanden sie es auch schrecklich. Mit dem Buffet, wo sich alle aufs Buffet stürzen und die kleinen Kinder wegdrängeln, fanden die auch nicht so witzig.
Was hast du für Reisen dann mit deiner Familie gemacht, mit den kleinen und mit den größer werdenden Kindern? Wo ging es hin?
Unterschiedlich. Also ich war relativ viel am Anfang in Europa unterwegs. Wir haben eigentlich in Italien zum Beispiel die Ionischen Inseln kennengelernt, die einmalig sind, Apulien. Und mein Sohn, das war 2008, als mein Sohn, die Geschichte muss ich hier kurz erzählen, der war, wie alt war er da? 10, glaube ich, oder 11? 9 war er. War gerade Weltmeisterschaft, er spielte England gegen Italien im Halbfinale oder Viertelfinale. Mein Sohn als 9-Jähriger stellte sich vor diesen riesen Bildschirm auf dem Marktplatz in, wo war es, Bari war es, genau, und schrie ganz laut England. Gar nicht wissend, was er antat, aber ich glaube, die italienischen Fans fanden das gar nicht so witzig. Habe ich nur gesagt, das ist ein kultureller Austausch der besonderen Art.
Ja, und so eine besondere Art der Völkerverständigung.
Genau. Er wusste überhaupt nicht, wer das spielt, glaube ich, wer England war. Aber das war was anderes. Er wollte einfach provozieren als Neunjähriger. Und das, ja, hinterher haben die Italiener uns gezeigt, dass die haben ja dann mit durch diesen, wie heißt der, Balotelli gegen uns gewonnen im Halbfinale.
Frag mich nicht nach Fußballergebnissen. Es gibt vieles, was ich auf dieser Welt nicht verstehe. Fußball gehört dazu. Wenn man mit Kindern reist, dann höre ich eigentlich immer, es ist halt anders. Natürlich, du hast natürlich eine andere Sorgfaltspflicht. Du musst schon gucken, dass es denen gut geht, dass nichts passiert. Die rennen weg, also es ist vielleicht auch gefährlicher. Mit anderen Worten, man sucht sich in der Regel deshalb All-Inclusive-Ziele aus, die halt mehr oder weniger ungefährlich und unkompliziert sind. Ihr habt den anderen Weg gewählt, also den etwas ungewisseren und damit ja in gewisser Weise auch gefährlicheren. War es jemals gefährlich?
Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo es gefährlich war. Ich kann mich an ein oder zwei Situationen erinnern, wo wir erst dachten, es könnte gefährlich sein, aber es hat sich ins Gegenteil entwickelt.
Was
da haben wir
das
Menschen
für Situationen
kennengelernt. Als Beispiel in Marokko. In Marokko waren wir unterwegs und haben unsere Unterkunft, das war wieder eine kleine familiäre Unterkunft, irgendwo im Nirgendwo, haben wir einfach nicht gefunden. Das war einfach schwer zu finden. Und dann hat ein Mopedfahrer stand vor uns, hat so gemacht. Also hat uns angehalten und hat gesagt, egal wo ihr hin wollt, ich zeige euch den Weg vor euch her. Und wir so, um Gottes Willen. Hier, wir haben kleine Kinder, der will uns entführen, gehen wir nicht mit. Und dann haben wir lange überlegt, dann kann man noch mal so, wollt ihr nicht mitkommen, ich weiß, wo es hingeht. Ja, wir haben noch nicht mal genannt, wohin wir wollen, woher soll er wissen, wo es hingeht. Ja, dann haben wir, weiß nicht nach wie vielen Minuten Diskutiererei gesagt, komm, wir wagen es doch. Dann hat er uns genau zu dem Hotel geführt und hat sich danach eine Freundschaft entwickelt. Wir waren dann zusammen essen, wir waren zusammen irgendwo im Café was trinken. Er hat uns die ganze Gegend gezeigt, mit seinem Moped auch immer vorgefahren. Er wollte auch kein Geld dafür haben. Es war jetzt nicht so, dass er sagt, hier, ich habe jetzt meine Dienstleistung gezeigt. Und das sind oftmals solche Situationen, die wir sehr häufig im Urlaub erlebt haben, dass wir einfach Menschen kennengelernt haben, die vor Ort wohnen, wo wir dann in Wohnungen waren, wo wir dann auch zusammen gegessen haben. Also meine Kinder kennen es eigentlich gar nicht anders, dass wir nach ein, zwei Tagen spätestens irgendwo bei Einheimischen saßen und mit denen irgendwas unternommen haben. Und da haben sich auch viele Freundschaften mit einheimischen Kindern entwickelt. Und mein Sohn ist jetzt bei mir in der Firma. Der hat auch vorher eine Ausbildung bei einem anderen Reiseveranstalter gemacht, weil er sagte, das will ich auch machen.
Es scheint ja ziemlich prägend zu sein. Und die Prägung bezieht sich ja mal wieder auch auf die 30 Faxe, die zur Hochzeit kamen. Also wenn du das immer so erzählst, daraus bilden sich Freundschaften. Das klingt ja immer so, so malerisch idealisiert. Aber scheinbar ist es ja wirklich so.
Es ist so. Also wir haben Kontakt, regelmäßigen Kontakt in der ganzen Welt, ja. Wir können sie nicht mehr besuchen. Also ich war jetzt gerade eingeladen zu einer goldenen Hochzeit in der Türkei. Ich kam leider nicht hin, weil es einfach nicht passte. Das tut mir auch so leid noch. Der war zu unserer Silberhochzeit da. Also auch, wir hatten vor einem Jahr Silberhochzeit.
Letztes Jahr noch.
Mhm. Genau, im April. Da waren sehr viele Partner aus anderen Ländern da. Neben meinen Freunden hier aus der Gegend oder aus ganz
Deutschland.
Was
für eine schöne, bunte Mischung.
Das war richtig toll. Das war richtig international, interkulturell. Ja.
Du hast es gerade beschrieben, ihr wart in Marokko und ihr wurdet angesprochen, da wollte euch jemand helfen. Und vielleicht ist es so eine ganz natürliche Vorsicht, die man so hat. Ne? Man versteht die Sprache nicht,
genau,
die Kultur nicht. Die Menschen sehen anders aus, so ist es nun mal. Und sie sehen anders aus als man selbst. Also man ist erstmal vorsichtig. Und du wurdest eines sehr viel Besseren belehrt. Was haben solche Erlebnisse mit dir eigentlich gemacht?
Es hat mich demütig gemacht vor allem. Also ich merke, dass ich einfach oftmals Vorurteile habe. Genau das, was du gerade sagtest. Auch anderes Aussehen, anderes Verhalten. Erstmal skeptisch. Es ist eigentlich nie Skeptik angesagt. Es ist eigentlich immer, natürlich ist eine gesunde Vorsicht angesagt. Das ist aber auch in Deutschland so. Genauso. Man soll im Prinzip jedem Menschen begegnen, wie wenn man hier seinem Nachbarn auch begegnen würde. Also kleine, gesunde Vorsicht. Aber dann auch wirklich offen und neugierig. Und wenn man das schafft, dann kommt man auch wirklich sehr gut in Kontakt. Ich kann, ein Beispiel möchte ich noch erzählen mit meiner Frau, wo wir auch wirklich...
Du kannst auch mehr Beispiele erzählen. Wir haben noch ein bisschen, Zeit.
Ein Beispiel möchte ich erzählen auf Lombok. Das war dieser Fahrradurlaub, der mich noch mal mehr geprägt hat. Und ich im Nachhinein noch mal mehr wusste, wie, ja, wie stolz diese Menschen sind. Meine Frau und ich haben am Strand gesessen und Schach gespielt. Ich war nie gut im Schach. Meine Frau war gut. Mein Sohn ist sogar ein deutscher Meister mal geworden in der Jugend, im Schulmeister nicht mehr. Der konnte sehr gut Schach, aber sie hat mich natürlich schnell geschlagen. Da kam ein junger Mann und hat dann sich vorgestellt, er wäre Schachmeister von Lombok. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ob er nicht mal gegen mich spielen könnte. Und ich sagte dummerweise, nein, gegen mich nicht. Ich kann das nicht gut. Meine Frau kennt das. Er ist Moslem gewesen. Es war natürlich sehr nicht sehr geschickt von mir, aber er hat sich drauf eingelassen, ich was ich sagen, toll fand. War es
ernsthaft schwierig?
Es war, er hat überlegt, also ich nicht. Also ich, für mich war es logisch, aus meiner europäischen Sichtweise, aber er hat überlegt, weil wenn er verloren hätte, hätte er sein Gesicht verloren. Weil am Anfang war es noch nicht schlimm, aber was dann kam ist, es waren ganz schnell ungefähr 100, 200 Männer um uns herum, die sich das Schachspiel im Sand angeguckt haben. Ich hatte Fotos davon, weil ich bin dann rausgegangen aus dem Kreis und habe von außen alles fotografiert. Und fand das sehr spannend. Und meine Frau sagte, sie hätte gewinnen können. Sie hat ihn aber gewinnen lassen am Ende nach anderthalb, zwei Stunden Schachspielen, weil sie Angst hatte, was passieren könnte, wenn sie gewonnen hätte. Aber dann hatten wir wirklich diese Menschen um uns herum, die uns dann wirklich zum Kaffee eingeladen haben, die das richtig toll fanden, dass wir dann mit denen auch nicht wir, ich war ja gar nicht dabei, ich war ja nur am Rande dabei, gespielt haben und auch ja.
Wenn das Spiel so lange gedauert hat, dann sind die Spieler ziemlich ebenbürtig. Der wird doch gemerkt haben, dass sie da am Ende.
Ich glaube, er war ganz schön am Schwitzen, ja.
Aber er wird doch gemerkt haben, dass sie dann den Turm dann doch nicht an die richtige Stelle
gezogen hat. Nee, das glaube ich, das hat meine Frau sehr geschickt gemacht. Ja. Aber ich habe es nicht gemerkt. Ich dachte, sie hätte echt verloren.
Aber was müssen das für interessante Bilder auch sein? Also die Fotos.
Da stehen, man sieht nicht, was die machen. Also man sieht das Schachspiel nicht, weil so viele Menschen dicht drumherum stehen. Aber man sieht immer den Pulk und zwei sitzen im Sand.
Ja.
Und da war meine Frau, ja, oder eine damalige Freundin. Das sind so Begegnungen, wo ich einfach sage, das ist einmalig. Wo kriegt man sowas hier in Deutschland?
Also? Ja, natürlich, das ist das einmalig. Also das ist die Szene selber, die würde auch reichen, um eine ziemlich ausgedehnte Filmszene zu konstruieren.
Ja,
sag
ich. War ja eben Anfang die Frage Film oder Foto. Ich hätte gerne gefilmt, aber ich kann es einfach nicht. Das wäre noch im Nachhinein viel schöner gewesen.
Waren eure Kinder dabei?
Nein, die waren noch nicht geboren. Aber meine Kinder waren in vielen anderen Situationen dabei. Also das ist.
Was haben die denn miterlebt, wo ihr heute noch, wenn ihr euch Weihnachten trefft und gemeinsam esst, drüber sprecht?
Ich hatte das Beispiel schon genannt, Kambodscha. Also nicht nur da bei den Killing Fields, sondern auch Angkor Wat, wo wir da uns das besucht haben mit einem Einheimischen, der uns schon zwei Tage vorher auch schon durch die Gegend führte und wo wir dann von hinten nach Angkor Wat reingegangen sind und er uns die ganzen Sachen gezeigt hat und die Geschichten erzählt hat. Und dann abends waren wir beim Nachtmarkt gelaufen und das war schon sehr beeindruckend. Also wo dann auch die Kinder mit dem eigentlich Freundschaft geschlossen haben. Wir haben uns da zurückgehalten, das war ein junger Mann. Mein Sohn war da 17, als wir in Kambodscha waren, meine Tochter 14. Und die haben richtig viel zusammen gemacht auch, obwohl es unser Reiseleiter war, theoretisch. Ein anderes Beispiel auch in Tansania, dieser Reiseleiter, der offiziell für uns Reiseleiter war und gerade in Afrika ist das nochmal getrennter, da haben eigentlich die Driver Guides separat zu sitzen, wir haben ihn immer eingeladen und er hat bei uns Uno, Canasta und noch ein Spiel kennengelernt, was wir ihm dann auch als Kartenspiel hinterher geschenkt haben, was er immer noch in Tansania mit seiner Familie spielt, weil wir haben jeden Tag, ich glaube zwei Wochen lang zusammen, jeden Abend Karten gespielt. Und das sind so, ne, er war begeistert, er kannte das gar nicht, hat er noch nie gemacht vorher und meine Kinder waren auch dabei und waren ja beeindruckt.
Wo habt ihr dann, als ihr in Tansania wart, gelebt? Was war das? War das eine Lodge? War das ein Hotel?
Wir sind rumgereist. Also wir sind wirklich von Lodge zu Lodge gereist im Prinzip, ja. Wir sind fast jede Nacht in einer Lodge gewesen, ja.
Ihr habt Canasta gespielt, während im Hintergrund die Löwen heulen.
Oder Hyänen, ja. Genau. Und wir hatten einmal den Fall, dass die Hyänen direkt hinterm Zelt waren, ja.
Ihr habt im Zelt übernachtet?
Teilweise,
so ein Zelt auf Stelzen oder so ein Zelt, das auf dem Boden steht?
Ich glaube, die waren auf Stelzen. Das war ein Holzboden, ja. Also es war vielleicht auf dem Boden, aber es waren immer Holzböden. Ich habe jetzt kleine Treppenstufen, wahrscheinlich kleine Stelzen, aber jetzt nicht so, dass die Tiere nicht reinkommen. Die würden reinkommen können, theoretisch, tun sie nicht.
Und wer einmal im Zoo war und gesehen hat, wie groß Hyänen sind, der wundert sich, weil das ist nicht so groß wie ein Hund. Das ist eher so groß wie, deutlich größer und wuchtiger natürlich. Das sind echt
schon interessante Tiere.
Beeindruckend.
Ja, und was wir da auch, alles war jetzt Südafrika, ist, verwechsel ich gerade die Länder, was wir da auch erlebt haben, ist, dass wir einmal in so einem Baumhaus schliefen, also ganz einfach, mitten im Baum so eine Holzhütte, unter uns Wasserloch, war eigentlich eine Private Resort, also eigentlich, wo eigentlich keine wilden Tiere waren. Also eigentlich sollten wir da ganz geschützt unterkommen. Aber
eigentlich klingt jetzt schon gut.
Aber nachts kamen dann die Wild Dogs, die Wildhunde, haben sich ein Loch unterm Zaun, unterm Elektrozaun gebuddelt, sind wohl dann in das Resort gegangen, in diese Private Resort. Ist ja riesengroß, ist ja ein eigenes. Da kann man stundenlang durch den Dschungel laufen, ohne wieder anzukommen. Und dann haben die unter uns an dem Wasserloch die Tiere gerissen. Das war schon so im Nachhinein betrachtet, wenn die jetzt hochgekommen wären, die haben ja nichts zu suchen, wir waren nicht darauf vorbereitet.
Hätten die hochkommen können?
Keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich nicht, aber war also, mein Gedanke.
Moment, ihr sitzt in einem Baumhaus. Ein Baumhaus ist üblicherweise, hat der Baum einen Stamm, dann geht es ein paar Meter hoch, oben wird ein Baumhaus reingebaut.
Da kommt ja, ganz so einfach ist das nicht, weil dieses Baumhaus war schon komfortabler, weil es war so ein Holzweg und nicht Treppenstufen, ein Holzweg, der hochging. Also man hätte hochlaufen können als Tier. War aber nicht.
Das macht schon ein bisschen mulmig in der Erklärung.
Ja, war schon sehr interessant. Wir hatten noch Freunde dabei im Nachbarhaus. Die haben durchgeschlafen, die haben gar nichts mitgekriegt.
Okay, wie viel Nervenkitzel steckt in der Ferne?
Kommt aufs Zielgebiet drauf an, also ganz unterschiedlich.
Dann mach doch mal von bis.
Ja, was denn? In welchen Werten? Von 1 also, 10 ist viel Nervenkitzel? Oder?
Also welches Fernreiseziel hat eigentlich gar kein Nervenkitzel in dem Sinne, dass es irgendwie brenzlig wird, sondern es ist einfach nur schön? Und wo ist es vielleicht dann doch tatsächlich auch mal echt aufregend im Sinne von, jo, da kann auch mal Ungewohntes passieren?
Überall kann Ungewohntes passieren. Ich könnte es gar nicht eingrenzen. Also ich habe auch schon Erlebnisse in Ecuador gehabt, die schon einmalig wurden, auf Galapagos als solches auch schon, oder in Kroatien.
Du warst auf Galapagos?
Ja.
Ich dachte, da darf man gar nicht mehr hin.
Darf immer noch hin, doch. Man darf nur nicht hin, wenn man, also erstens kostet es viel Eintritt. Ich glaube, 500 Euro, Dollar pro Nacht kostet das da, allein schon der Eintritt. Und für uns war es once in a lifetime. Wir haben damals, bevor unsere Kinder geboren wurden, gesagt, wir wollen einmal auf die Galapagos oder wir kriegen ein Kind. Das war damals so, als wir geheiratet haben.
Natürlich habt ihr euch für die Galapagos-Inseln entschieden.
Nee, wir haben ein Kind bekommen und sind dann 25 Jahre später gereist.
Ach, okay.
Das war jetzt vor 2 Jahren, waren wir auf den Ecuador und Galapagos. Und was wir da auch mit der Tierwelt erlebt haben, mit vor allen Dingen Seehunden, die man denkt, sind die harmlosesten Tiere überhaupt, aber die haben eigentlich schon sehr resolut sich die Bank von uns erobert, wo wir dann saßen am Hafen. Die wollten auf die Bank und wir sind auch freiwillig gegangen.
Ja.
Aber solche Sachen. Das war schon interessant auch.
Habt ihr diese sehr spezielle Tierwelt bewusst wahrgenommen, die es auf Galapagos gibt?
Absolut. Also
Tierarten, die es wirklich nur dort gibt?
Dieser Blautölpel mit den blauen Füßen zum Beispiel, diese ganzen Echsenarten, die haben wir sehr bewusst erlebt. Und ich bin sehr dankbar darüber, dass ich da auch einmal hin durfte, weil ich hätte nie gedacht, dass ich da nochmal hinkomme einfach. Weil es einfach immer schwieriger wird, auch hinzukommen. Und ich freue mich, da gewesen zu sein auch.
Bietet ihr das an?
Ja, ich bin mit uns da gewesen als Gast.
Ich mag das, ehrlich gesagt, dass wir über deine privaten Sachen sprechen und es fließt dann irgendwie dann doch immer so mit ein. Also authentischer, finde ich, geht es jetzt gar nicht. Also ist ja keine Werbesendung, aber mein Gott,
ich reise am liebsten,
du arbeitest halt in dem Laden.
Ich reise am liebsten individuell mit meiner Familie und möchte wirklich viel vororganisiert haben. Ich kümmere mich um ein paar Sachen selber und das war's dann. Ich freue mich einfach, dass diese Expertentipps dabei sind, die ich nie, wenn ich alles selber organisieren würde, würde ich erstens diese Erlebnisse so nicht haben und zweitens würde ich auch nicht die Sicherheit haben. Also sprich, wenn jetzt wieder Corona kommt, dann würden wir alle Gäste zurückholen. Wenn ich alleine alles machen würde, dann müsste ich sehen, wie ich zurückkomme, als Beispiel. Also deswegen, ich bin da sehr relaxed in meinem Urlaub. Ich freue mich immer wie ein Kind auf jeden Urlaub. Ob ich habe jetzt Frankreich ohne Erlebe gebucht, weil wir kein Frankreich haben. Auch das war ein toller Urlaub. Aber es war ein Urlaub mit Hund. Das ist wieder was ganz anderes. Ich liebe meinen Hund. Das ist eigentlich mein neues drittes Kind. Man sagt ja, das letzte Kind hat Fell. Das ist bei uns 100% so eingetroffen. Und ich bin jetzt schon. Also das Einzige, was mich traurig macht an Costa Rica, ist, ich sehe fast 3 Wochen meinen Hund nicht.
Was hast du für einen Hund?
Ich habe einen echten mazedonischen Straßenköter-Mischung.
Doch sowas Exquisites. Ja. Wie kommst du denn da dran? Hast du den mitgebracht?
Ja, ich war zwar auch in Mazedonien unterwegs, auch in Skopje, wo der herkommt.
Warum wundert mich das nicht?
Aber nein, es war Corona-Zeit und ich weiß noch, wie uns der Hund gebracht wurde. Also mein Sohn ist schwer krank, der hat Hirntumor auch und wir wollten ihm was Gutes tun. Und wir haben dann in der Corona-Zeit, als er gerade operiert worden ist, einen Hund zu schenken wollen und dieser Mann, also wir haben dann aus dem Tierschutz durch einen sehr guten Verein hier aus Duisburg. Es war in Duisburg ein sehr guter Tierschutzverein, einen Hund gefunden, der uns dann in Corona-Zeiten gebracht wurde. Und der kam um 11 Uhr abends an, der Mann mit dem Hund. Und es war genau die Zeit, wo Ausgehverbot ab 10 Uhr war. Und ich habe dem Mann nur gesagt, so, will er jetzt bei uns übernachten? Der kam aus Mazedonien, hat dann auch gemacht, sicherheitshalber.
Der Hund lebt jetzt bei euch und bringt damit natürlich die Ferne auch in euer Wohnzimmer.
Wenn man das so sieht, ja. Er ist die wilde, wilde mazedonische Mischung. Ja.
Weißt du, wie alt er ist?
Ja, ich weiß, der hat gerade jetzt am 15. Oktober seinen offiziell 5. Geburtstag gefeiert. Ob es jetzt genau der 15. Oktober ist, wissen wir nicht, weil das ein Straßenhund war. Aber in seinem Ausweis steht 15. Oktober 2020. Plus minus einen Monat gehe ich mal von aus.
Ja. Also alles, was du bisher beschrieben hast, ist besonders, individuell, abenteuerlich, unvorhersehbar. Mhm. Gab es auch mal einen echten Flop? Also außer die Türkei mit All Inclusive?
Ja, gab es. Auch mit Kindern. Aber wenn ich das Land nenne, dann ist das vielleicht auch verständlich. Nein, wir waren, als ich in Kiel gewohnt habe, haben uns alle unsere Nachbarn, die in Kiel dann auch gelebt haben, gesagt, fahrt doch mal nach Dänemark, das ist ganz toll da.
Ich habe es mir jetzt echt gedacht. Gut, ist im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend, ne?
Absolut. Und wir haben dann 2 Wochen Dänemark Ferienhaus gebucht. Und als wir nach einer Woche nichts mehr mit unserer Zeit anzufangen wussten, es war so schrecklich, immer der gleiche Strand und wir konnten gar nicht so großartig wir haben halt ein Ferienhaus gebucht und wir kamen dann halt mit kleinen Kindern auch nicht so gut weg. Dann kamen eine von den Freunden, die uns das so geraten haben, fahrt nach Dänemark, haben uns besucht. Dann haben wir gesagt, boah, wie haltet ihr es denn 2 Wochen in Dänemark aus? Und die dann, wieso 2 Wochen? Eine Woche Dänemark sollte man nie länger fahren. Das war der Fehler, den wir gemacht haben.
Ja, gut, die Sache mit den sprechenden Menschen. Ich gehe davon aus, Dänemark war danach nicht mehr das Ziel eurer Herzen.
Ich bin danach nie wieder durch Dänemark gefahren. Ich durfte einmal beruflich in Dänemark. Sind nette Menschen auch, alles, auch schon eine schöne Landschaft, aber ist nicht unseres.
Die Erfahrungen, die du jetzt in deinem Leben gesammelt hast, auf deinen vielen Reisen. Weißt du eigentlich, wie oft du verreist bist?
Ich reise jedes Jahr 2 bis 3 Mal vielleicht, aber dann auch, da zähle ich auch Europa mit. Mehr reise ich gar nicht mehr. Früher bin ich öfters gereist als Reiseleiter.
2 bis 3 Mal im Jahr, du bist jetzt 60. Du hast angefangen, als kleines Kind mit deinen Eltern 3 Mal im Jahr zu reisen.
Ja.
Wenn ich das jetzt mal hochrechne, 6, 12, 18, naja, rechne mal ein paar Dinge ab, bist du 150 Mal verreist?
Kommt hin, ja.
Ich glaube, da bist du vielen weit voraus.
Ja, und das, wie soll ich das sagen? Das macht mich wieder demütig auch, weil ich weiß, was andere damit verpassen, was ich damit alles schon gesehen habe und anderen voraus habe, ohne dass ich jetzt sagen will, ich möchte arrogant wirken oder so, sondern ich möchte einfach sagen, wie toll es ist, diese anderen Menschen und diese anderen Kulturen kennenzulernen. Und ich möchte es einfach nie anders machen. Es ist einfach das ist meine große Lebenspassion.
Inwieweit haben diese vielen Reisen eigentlich deine Tätigkeit als Geschäftsführer geprägt?
Auch sehr, weil ich habe eben auch durch das Treffen der anderen Menschen, durch die Unterschiedlichkeit gelernt, auch meine eigenen Mitarbeitenden zu schätzen und wertzuschätzen. Dadurch, dass ich einfach nicht niemals auf die Idee kommen würde, top-down zu führen, sondern wirklich jede einzelne Stärke erstmal zulassen möchte und jeden erstmal so eine Art Selbstvertrauen, Selbstempowerment geben möchte, weil das ist das Wichtige für mich, dieses, ich bin eigentlich, ich sehe mich eher als Challenger als Chef. Ich sehe mich überhaupt nicht als Chef.
Naja, aber faktisch bist du es.
Ja, verantwortlich bin ich dafür. Und wenn dann irgendwas passiert, bin ich irgendwann im Gefängnis. So wird es nicht werden, aber das ist übertrieben, ja, Spaß gesagt.
In der Presse steht dein Name, so viel steht fest.
Genau. Also ja, dafür hafte ich dann, aber ich habe das Vertrauen, dass eben und auch eben das, ich challenge ja die Menschen auch, die Kolleginnen und Kollegen, dass die das dann auch schon richtig machen und mich nicht in diese Bedrulle bringen, auf keinen Fall. Ich habe das Vertrauen. Bei mir kann man, ich habe einen Grundsatz, den habe ich sehr früh schon gelernt. Bei mir ist das Vertrauen da. Man kann es höchstens verlieren. Und ich bin keiner, der, bei dem man Vertrauen gewinnen muss. Und wenn man mich enttäuscht, verliert man Vertrauen.
Als Geschäftsführer ist Nomen est Omen, du derjenige, der das Geschäft führt.
Ja.
Das heißt, üblicherweise bringt man ja auch Ideen mit ein. Das heißt, irgendwann abends, morgens, mittags im Urlaub hast du eine neue Idee für ein neues Reiseziel, für einen Bestandteil, für irgendein Special, irgendein Goodie, nenn es, wie du willst. Hattest du schon mal eine Idee, die du mit Vehemenz vertreten hast, wo alle am Anfang gesagt haben, bitte nicht. Und am Ende hat sie sich als gut herausgestellt?
Jetzt bei Erleben nicht, aber bei meinem vorherigen Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, da habe ich vehement für das Thema Radreisen mich eingesetzt. Das für mich einmal das Reisen der Zukunft war damals. Das war, wann war das? 2001, 2002. Und ich glaube, ich 2 Jahre brauchte, um mich durchzusetzen. Und hinterher war die boomende Produktlinie, die wir da bei dem Veranstalter damals hatten. Und das hat aber lange gedauert, um mich da durchzusetzen.
Was ist lange?
2 Jahre. War für mich lange. Ich bin Ungeduld. Nicht.
Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Wenn du schon sagst, so Politik, das ist irgendwie, ist ja ein wertvolles Thema, aber es ist halt echt zäh und da muss man viel Geduld aufbringen und scheinbar hast du die nicht.
Nein, ich bin ein ungeduldiger Mensch und mir wird schnell langweilig, wenn ich nicht irgendwas Neues dann schaffe, mache. Ich muss immer eine neue Idee haben und ich bin ja auch sehr aktiv unterwegs in der Welt. Ich bin ja nicht nur Geschäftsführer bei Erlebe, ich mache ja auch noch andere Sachen und irgendwann häuft sich da das an im Prinzip. Also
ja, kommen wir gleich auch nochmal dazu, was du noch so machst.
Aber das, was ich mache, hat sich halt dadurch ergeben, dass ich immer wieder sage, hey, mir fehlt was, ich will was Neues machen. Am Anfang habe ich dann auch einen Jobwechsel mal gesagt, nee, das liegt am Job, ich brauche was Neues. Mittlerweile weiß ich, nee, Stillstand ist Rückschritt, ich brauche eine neue Anregung, ich brauche was Neues und dann mache ich es halt woanders. Also nicht unbedingt einen neuen Job suchen, sondern in anderen Bereichen, im Sportbereich. Bin sehr aktiv im Buhl.
Buhl, das sind diese Kugeln, wo man das Schweinchen
nicht so. Ja, genau. Aber das ist halt Schach mit Kugeln. Das ist schon sehr, sehr taktisch.
Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen?
Nein, überhaupt nicht.
Okay, ich verstehe es nicht.
Das ist französisch, das ist eine Lebensart. Man macht es ja auch gerne mit einem Glas Wein und so. Auch das gehört dazu.
Da kann ich wieder mitreden.
Wusste ich doch. Ich wusste nicht, ich kriege. Nein, aber auch alleine schon... Es ist eine Taktik. Du kannst durch den Gegner taktisch zu verwirren, kannst du, ohne besser zu sein, auch gewinnen. Ohne Probleme. Du kannst es andersrum auch schaffen. Der Gegner kann dich dadurch zu bringen, dass du einfach verlierst.
Buhl ist ein Taktikspiel?
Absolut. 100%.
Ich dachte, das ist ein Geschicklichkeitsspiel.
Auch das, aber es hat sehr, sehr viel mit Taktik zu tun. Und mit mannschaftlicher Geschlossenheit und.
Oh Gott, das klingt mir zu sehr nach Fußball.
Hat nichts mit Fußball zu tun. Vor allen Dingen, nur mal, um da noch mal Werbung zu machen, auch in Duisburg gibt es einige Mannschaften, die sehr gut sind. Oder eine ganze Gegend, Essen. Essen hat eine Bundesligamannschaft sogar. Buhl kann jeder spielen. Ich habe mit Rollschulfahrern schon gespielt. Ich hab mal ein Turnier gewonnen mit einem 90-Jährigen, der sich gerade noch auf einem Stock gehalten hat. Es war ein tolles Erlebnis. Also auch da kommen die Menschen wieder, diese unterschiedlichen Menschen zum Tragen, die man auch beim Buhl. Ich mache gerne in Frankreich Urlaub allein. Meine Frau und ich spielen zusammen Buhl. Also wir haben eine gemeinsame Sportart.
Und du sprichst Französisch. Besser, als du damals Englisch gesprochen hast.
Absolut. Und deswegen macht es auch so Spaß, die Franzosen durch Buhl kennenzulernen. Das ist einfach dann wieder eine Türöffnung.
Wir haben das gerade schon so wieder mal im Nebensatz, das mag ich ja so, wenn so die Nebensätze ein neues Thema aufmachen, ne? Wir schlagen das neue Kapitel auf. Du machst noch ein paar Dinge nebenbei. Du hast nämlich, bist nicht nur Geschäftsführer bei Erleben, bei Erlebe, sondern du bist auch noch bei Fair Away.
Richtig.
Fair Away ist eigentlich eine eigene Firmierung.
Ist ein eigener Reiseveranstalter, ein kleines Startup im Prinzip.
Aber es hängt miteinander zusammen.
Ja, einige Eigentümer von Erlebe, sind ja einige Gründer, die jetzt nicht mehr aktiv sind, denen gehört auch ein Teil von Fair Away. Fair Away ist ein Reiseveranstalter, wo im Prinzip die Beratung der Kunden, der Verkauf der Reisen im Land stattfindet direkt. Also sprich, wenn du jetzt dich für eine Thailand-Reise interessierst, dann wirst du mit einer Thailänderin oder einem Thailänder oder jemand, der in Thailand auch lebt und sich auskennt, in Kontakt kommen. Aber du hast die Sicherheit, halt über die Fairway-Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, eben das zu buchen, dass das Geld in Deutschland erstmal eingezahlt wird und nicht irgendwo nach Thailand geht oder so. Aber die ganze Betreuung ist dann mit dem Einheimischen direkt schon. Also ist noch mal näher dran irgendwo.
Okay.
Warum macht man das?
Warum macht man das?
Die Frage habe ich in deinem Gesicht gesehen.
Vielen Dank, dass du meine Frage stellst. Und ich dachte gerade so, erklär's mir doch mal.
Es gibt einen Großmarkt in Deutschland und der wird immer größer von Menschen, die einfach sagen, wir wollen Geld sparen. Wir wollen einfach, warum brauchen wir einen Veranstalter oder ein Reisebüro oder was auch immer dazwischen? Wir wollen eigentlich unsere Reisen direkt selber buchen, das aber so einfach wie möglich machen. Also sucht man solche Marktplätze, wir sehen es ja als Marktplatz, Fairway, da sieht man, okay, hier wirst du direkt vor Ort mit den Einheimischen in Verbindung gebracht, die arbeiten die Reise aus und man hat das Gefühl, ja, jetzt habe ich alles im Prinzip gemacht, damit ich direkt buchen kann. Mhm. Dieser Markt wird immer größer und deswegen muss man dem auch Rechnung tragen. Ja. Es gibt immer mehr Veranstalter, leider sind die Franzosen und die Engländer und Amerikaner uns da weit voraus. Die haben solches Geschäftsmodell schon länger.
Ist das günstiger als bei Erlebe zu buchen?
Gefühlt ja, praktisch nein. Das ist eine andere Zielgruppe, würde ich ja sagen. Das sind die Do-it-yourself-Menschen, die einfach denken, machen alles alleine selber. Es ist aber sonst von dem Preis-Leistungs-Verhältnis ähnlich. Mhm. Aber es ist halt, man spricht eine Zielgruppe an, die man sonst nicht erreichen würde.
Welche Funktion hast du in diesem Unternehmen?
Ich bin da auch Geschäftsführer.
Du bist zwei Geschäftsführer.
Ich bin zwei Geschäftsführer, ja genau. Aber das ist ein kleines Unternehmen mit insgesamt drei Mitarbeitenden plus mir. Mhm. Wie gesagt, während bei Erlebe wir 90 Mitarbeitende sind. Das ist schon ein Unterschied.
Das heißt, du hast diese beiden Funktionen, wobei deine Hauptfunktion natürlich sicherlich die bei Erlebe ist.
Ja, ich habe mir meinen Tag, meine Woche so aufgeteilt, dass ich 4 Tage die Woche für Erlebe da bin. Mhm. Aber ich kann es nicht sagen, Montag bis Donnerstag und Freitag nicht, so geht es nicht, sondern 4 Tage gefühlt für Erlebe da bin und einen halben Tag für Fairway da bin.
Ich habe im Internet gesehen, dass du auch als Dozent tätig bist oder als lehrende Person.
Das war ich. Das war ich zwischendurch, aber bin ich nicht mehr.
Wo hast du es gemacht? Warum?
Weil ich gefragt wurde, ganz einfach.
Von wem?
Von einem Dozenten. Ich habe in München doziert, wo ich auch selber studiert habe. Und da hat ein Professor mich gefragt, ob ich das ganze Thema Reiseveranstaltung, die ganzen Themen, wie kalkuliere ich, wie baue ich so eine neue Reise auf. Und da habe ich diese Stunden habe ich doziert. Aber das mache ich nicht mehr, weil das ist mir zu weit weg, München.
Aber Touristik wird doch auch hier angeboten.
Ja, aber hier wurde ich noch nicht gefragt, ob ich es mache.
Hättest du Lust?
Ich weiß es noch nicht. Ich habe mich noch nicht mit dem Gedanken beschäftigt und ich bin ein spontaner Mensch. Wenn ich gefragt werde, dann antworte ich spontan ja oder nein, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was ich da antworten werde. Mhm. Also ich könnte es, ich habe es gemacht, es hat Spaß gemacht und dadurch, dass ich selber in der gleichen Räumlichkeiten saß vorher, habe ich ganz genau die Studenten, Studentinnen auch gut ansprechen können, sagen, hier, letzte Reihe, quatscht sowieso immer, ich kenne das, weil ich früher selber da gesessen habe und vorne sitzen die Streber. Aber dann habe ich sie direkt gehabt, so ungefähr, in der Aufmerksamkeit.
Also ich habe es eingangs schon erzählt, ich war ja letztens einmal auf Fidschi und habe vorher meinen Sohn in Australien besucht und ich habe mehrere Flüge gehabt. Ich bin 8-mal gestartet, 8-mal gelandet. Das war insgesamt echt viel Reisen. Und ich bin mit dem Zug nach Frankfurt und dann die Flüge über Singapur, Melbourne, Cairns, Sydney, Fidschi und dann alles wieder zurück.
Das war das größte Abenteuer, war die Bahn wahrscheinlich.
Und darauf wollte ich gerade kommen. Ich kam wieder in Deutschland an, stieg in Frankfurt in den ICE, der mich nach Essen bringen sollte. Und alles funktionierte. Alle Flüge waren pünktlich und waren super. Der Zug fuhr in Frankfurt pünktlich los und in der Nacht um knapp, ja, um 22 Uhr, also spät abends, strandete ich in Duisburg und da wurde ich nicht abgeholt. Und er fuhr nicht weiter und es gab keine Möglichkeit, außer dann mit dem Taxi privat irgendwie von Duisburg wegzukommen. Das war, sagen wir mal so, beeindruckend. Mhm. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, die ich genauso ablesen würde, weil sie an der Stelle gut passt. Viele Fernreisen vermitteln das Bild von wir besuchen, wir erleben. Aber wie kannst du sicherstellen, dass es nicht doch nur ein wir konsumieren ist?
Sicherstellen kann ich das nicht. Das kann ich in der Vorbereitung, weil für uns ist wichtig, als Firma, als Erlebe, dass die unsere Gäste mit der richtigen Einstellung auch hinfahren. Das heißt, im ersten Beratungsgespräch schon. Aber wir machen auch noch mal direkt, bevor jeder losreist, noch mal ein Telefonat oder einen Teams-Call mit den Gästen und sagen, wie wichtig, und also überzeugen. Wir können nicht ermahnen, das machen wir nicht. Überzeugen, wie wichtig es ist, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und wir machen danach auch wieder ein Feedback-Gespräch, wenn die zurückkommen, die Gäste. Und das kann immer beim Konsumieren, es werden mit Sicherheit viele Menschen auch weiterhin konsumieren und sowas anderes sagen, aber wir können nur alles dafür tun, dass sie eben, ich nenne es eben einfach bereichert zurückkommen. Also sie müssen in sich bereichert, das ist mein Ziel, das möchte ich, dass die Menschen zurückkommen und sagen, hey, ich habe was gelernt für mich, für mein Leben und das kann ich auch gerne an andere weitergeben, dann ist mein Ziel erreicht.
Du hast eingangs gesagt, Erlebe ist ja kein Reisebüro. Ihr seid ja Veranstalter.
Ja.
Wie kommen die Leute zu euch? Ist es tatsächlich ein digitales Miteinander über Teams beispielsweise?
Wir sind ein Online-Reiseveranstalter. Das heißt, sie kommen zu uns über unsere 70. 100 ist viel zu viel. Über unsere 70 Webseiten. Wir haben zu jedem einzelnen Land eine eigene Webseite. Ah. Und darüber finden sie zu uns und dann gehen wir gemeinsam in Kontakt, ob über eine Mail, die sie schicken, ob wir einen Anruf anbieten oder ob wir einen Teams-Call machen, kann man mit uns in Kontakt kommen. Und das jetzt, weil eine Reise zu buchen, ohne dass man in Kontakt kommt, das wollen wir auch nicht. Weil wir wollen den Gästen vermitteln, wie wichtig dieses Zusammenkommen ist, dieses dichter dabei sein, wirklich tiefer das Land erleben. Das ist extrem wichtig.
Also
eigentlich sind wir doch ein Reisebüro, wenn das so ist.
Also ja, weil wir in dem Sinne dann
direkten Kontakt haben, genau.
Genau da wollte ich drauf. Corona hat ja gerade in der Reisebranche für die Reisebüros, das war ein ziemlicher Brecher. Und es gab, glaube ich, über 1000 Reisebüros deutschlandweit, die in dieser Zeit schließen mussten. Ihr nicht? Bei euch ging es immer weiter. Ihr seid ja auch kein Reisebüro. Trotzdem ist Corona für jeden Anbieter eine Zeit gewesen, die besonders war.
Absolut. Also wir hatten natürlich auch von 100 auf 0 an Erträgen. Wir mussten innerhalb von 2 Wochen ungefähr 1000 Gäste zurückholen aus überall von der Welt. Das war schon eine extreme Herausforderung auch. Wir haben kein Geld verdient und trotzdem viel Arbeit gehabt da drin. Extrem viel Arbeit, die ganzen Gäste zu stornieren, umzubuchen, was auch immer. Das hat Jahre gedauert. Wir haben uns verkleinert. Wir haben, zum Glück hat die Regierung damals die Überbrückungshilfen gehabt und wir haben von heute auf morgen 100% Homeoffice gemacht und auch uns verkleinert im Prinzip, also nicht.
Was das Team betrifft.
Was das Team betrifft, hatten wir 25 Schwangerschaften von 90 Mitarbeitern, hat uns sehr geholfen. Also wir mussten keine Entlassung vornehmen, sondern das war ein natürliches Aussetzen für 1, 2, 3 Jahre. Aber ansonsten ein Jahr lang ungefähr von der Unterstützung des Staates leben. Wir hatten von ungefähr 30 Millionen Euro Umsatz sind wir auf 0 gekommen.
Das ist ziemlich existenziell.
Das war sehr existenziell. Unsere Bank hat damals, die Hausbank hat mir auch damals gesagt, ich sollte zum Konkursberater gehen. Das habe ich auch gemacht. Der hat sich kaputt gelacht, hat gesagt, nein, ihr habt eine positive Zukunftsprognose. Das ist Quatsch, was da die Bank erzählt hat. Wir haben auch die Bank gewechselt danach. Ich sage jetzt nicht, welche Bank.
Wir hatten einen Gast der GLS-Bank hier, die das Thema Nachhaltigkeit ganz groß schreibt. Würde irgendwie gut passen.
Ja, guter Hinweis. Werde ich mal auf die zugehen. Also wir haben dann, also ich habe extrem viel gelernt in der Corona-Zeit. Ich habe Demut gelernt. Ich habe vor allen Dingen auch gelernt, zu führen, anders zu führen. Wir haben uns ja nicht gesehen über ein Jahr lang. Wir haben ja uns nur online gesehen. Und ich habe auch gelernt, Politik zu machen. Also ich bin dann für die Branche auf die Straße gegangen. Ich habe gekämpft für die Überbrückungshilfe. Hört sich so einfach an. Ja, die haben uns jetzt irgendwann Überbrückungshilfe gegeben. Aber alleine das Verständnis, warum uns gerade Geld zu geben als Branche, hat überhaupt gefehlt. Ich habe nächtelang telefoniert mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen von Herrn Altmaier, dem damaligen Wirtschaftsminister, um die zu überzeugen, was wir brauchen. Das war schon sehr spannend. Das war für mich in der Corona-Zeit, die so existenzbedrohend sie auch war, hat mich persönlich in meiner Entwicklung am weitesten vorangebracht. Wir haben am meisten gelernt in dieser Zeit. Was nicht immer schön ist, aber es gibt andere wichtige Dinge im Leben als einen Job.
Es gibt auch ja so diesen etwas idealisierten Satz, dass in jeder Krise eine Chance steckt. Das ist jetzt ziemlich genau dann das praktische Beispiel dazu.
Ich sehe mich aber auch generell als Krisenmanager. In jeder Krise, es gibt ja auch andere Krisen, die kleiner sind. Ich sag mal, der Ausbruch des isländischen
Ding, wo der Flugverkehr für 2 Wochen oder so.
Das war auch eine tolle Krise, wo ich auch gewachsen bin.
Ich hätte gerne den Namen des Vulkans nochmal gehört.
Ich habe ihn vergessen. Nein, also es sind solche Krisen oder auch als die Tower, die in New York halt mit den Flugzeugen zusammengebrochen sind. Das war für die Touristik eine absolute Katastrophe auch, was da passiert ist. Und auch da, diesen Krisen haben wir gelernt. Habe ich gelernt vor allen Dingen.
Was denn?
Wie ich mit Krisen klarkomme und ich werde dann proaktiv. Ich werde einfach, ich ziehe mich nicht zurück. Viele ziehen sich in Krisen zurück. Ich werde dann eher, jetzt erst recht. Und ich werde dann proaktiv und kümmere mich um alles. Ich organisiere alles und bin sichtbar und mecker überall rum. Also ich mache für uns aufmerksam und versuche, alle zu erreichen, um das Beste zu erreichen.
Sichtbar ist ein schönes Stichwort. Im Vorgespräch fiel irgendwann mal das Stichwort Gefängnis.
Ja, das ist übertrieben.
So viel zum Thema sichtbar. Also wenn man da einmal ist, dann ist man es ja nicht mehr unbedingt. Wo taucht dieses Schlagwort auf?
Ja, Corona natürlich. Ich habe demonstriert eben für die Branche und wir haben damals so eine Art Guerilla-Aktion gestartet, auch mit einer Marketingfirma aus Duisburg war es damals, wo wir dann vor dem Brandenburger Tor ganz viele Schilder aufgehangen haben und ganzen Straßen vollgepflastert haben mit Herr Altmaier, die Branche braucht ihre Hilfe und ich war da damals der Koordinator dieser Sache. Es wurde alles gefilmt, ganz toll gemacht und dann kam irgendjemand von uns auf die dumme Idee, ich war es nicht, aber ich hatte die Verantwortung, jetzt machen wir das Gleiche nochmal vom Reichstag. Es war samstags morgens am 2. Mai 2020 um 7 Uhr morgens. Eigentlich passiert da nichts, aber dadurch, dass wir einfach nur die Flagge vom Reichstag aufgestellt haben, waren wir innerhalb von 5 Minuten von ungefähr 100 Polizisten umringt. Es ging sehr schnell. und dann haben sie unsere Personalien aufgenommen und
du wurdest abgeführt?
Nein, es war kein Gefängnis. Es waren nur die Personalien aufgenommen, aber man hat mir gedroht, dass ich natürlich als Geschäftsführer keine Zukunft mehr hätte, weil da ich eine Straftat begangen hätte. Das konnte unser Anwalt zum Glück.
Mit deinem BWL-Wissen, was ja nun doch oft auch eine sehr juristische Facette beinhaltet. War das für dich ein Moment, wo du tatsächlich mal die Schweißperle auf der Stirn hattest oder hast du dir gedacht, komm, halt den Ball mal flach?
Ich hätte was ganz anderes gedacht. Dadurch, dass mein Sohn, der damals in Berlin bei einem Reiseveranstalter seine Ausbildung machte, neben mir stand, habe ich zu meinem Sohn gesagt, und das fand ich, da war ich richtig stolz drauf, hey, jetzt haben wir das erste Mal eine Anzeige am Hals und wir beiden zusammen. Ist das nicht geil?
Das ist eine ganz andere Facette, als ich jetzt dachte.
Ich weiß. Was soll ich denn sagen? Was passiert, was das passiert? Und wenn es so ist, dann, ja, das ist halt Schicksal dann. Was soll ich denn machen? Soll ich mich dann vergraben und sagen, oh, hätte ich mal anders reagiert? Nö, das bin ich nicht.
Okay. Die gesamte Branche, in der du dich bewegst, ist ja eine, die ständig von Veränderungen betroffen ist. Du hast gerade schon so die großen Katastrophen gesagt, diese, wie heißen sie, Black Cards bei den Zukunftsforschern, also Dinge, die echt nicht vorhersehbar waren, ja. Wie zum Beispiel der 11. September, der Überfall auf die Ukraine, ja. Der Absturz der Concorde, was auch in der Touristikwelt natürlich Auswirkungen hatte, zumindest kurzzeitig, die Sache mit dem Vulkan und so weiter, Kriege, Krisen etc. Und die Branche ist davon tatsächlich betroffen, weil letztlich ist es Freizeit und die leidet dann eben doch relativ früh. Wohin tendiert diese Branche?
Das kommt darauf an, wie jeder einzelne Akteur dieser Branche auch reagiert. Die Branche, wenn sie zukunftsfähig sein will, muss natürlich immer nachhaltiger reagieren und agieren. Das ist ganz wichtig, weil wir haben nur diese eine Welt und wir müssen alles dafür tun, dass diese Welt uns lange erhalten bleibt. Und alle, die gegen diese Nachhaltigkeit extrem agieren, ich sag mal, wie Schadstoffe ohne Ende ausstoßen, die alten Kreuzfahrtschiffe dieser Welt und was auch immer, die haben meines Erachtens keine Zukunft. Genauso aber auch diejenigen, die nicht mit der digitalen Zukunft gehen. Also ich sag mal, das Thema KI, wer jetzt das Thema nicht schon angefasst hat, ist eigentlich schon jetzt zu spät. Weil da gibt es Riesenchancen drin und Möglichkeiten. Und wir müssen internationaler denken, weil Konkurrenten, die vorher nicht da waren, sag mal, ein Beispiel, Google war ja für uns das A und O früher in der Suche. Wenn man uns als Erlebe suchte, fanden wir meistens uns unter den Top 3. Jetzt habe ich es mal mit KI, mit ChatGPT gemacht, wir waren verschwunden. Aber zwei unserer der örtlichen Agenturen, die eigentlich sonst nichts mit Deutschland zu tun haben, waren plötzlich da. Mhm. Also wir müssen halt anders reagieren, wir müssen anders vorgehen. Die KI-Welt ändert die ganze Situation auch rasend schnell und da müssen wir darauf vorbereitet sein.
Interessant, das heißt, ich dachte jetzt, KI spielt bei euch im Alltag eine Rolle im Sinne von, wir suchen mal die interessantesten Plätze, ChatGPT, sag mir mal einen Hotspot. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass ChatGPT euch findet.
Und dann
tausend anderen KI.
Genau, also wichtig ist einfach authentisch zu bleiben und ein unverwechselbares Produkt anzubieten, weil das kann kein KI so schnell finden. Wenn man das heutzutage macht, dann findet man immer nur die Hotspots der Influencer, die wir nicht mal anbieten würden, weil das ist dann wieder, da sind sie gerade alle und das wollen wir eben nicht.
Du hast gerade schon von den Kreuzfahrtschiffen gesprochen. Das ist ja auch so ein eigentlich maximal umstrittenes Thema. Die einen schwärmen dafür und machen nichts anderes und die anderen können es sich im Leben nicht vorstellen, auf die, wie hast du es genannt, fahrende Kaserne zu gehen. Ich glaube, das war dein Begriff.
Ja, gerade, ja, ne? Ich mache mich da auch sehr unbeliebt in der Branche.
Ja, nun, also offensichtlich kannst du da ganz gut mit leben. Aber es gibt ja tatsächlich den Begriff der Reisescham. Da fährt jemand oder fliegt jemand irgendwo hin und schämt sich fast dafür, dass er so viel Kilometer zurückgelegt hat. Das ist nicht gut für die Umwelt. Der Begriff der Reisescham, begegnet er dir?
Eigentlich bei uns gar nicht, weil wir eben von vornherein diese gesamten Impact, den wir schaffen wollen, eben darstellen. Und deswegen kommt diese Reisescham gar nicht da, weil man auch diese wertvollen, positiven Dinge auch vor allen Dingen, für die, da muss man sich nicht schämen. Man kann stolz drauf sein, dass man reist. Es gibt natürlich eben diese Flugkompensation und Ähnliches, wo man sich dann vielleicht für schämen könnte. Aber dadurch, dass eben die Gesamtheit der Reise im Prinzip betrachtet werden muss, ist dann im Endeffekt wieder ein Plus dahinter. Das sollte das Ziel sein. Also ein Plus für, du musst dich nicht schämen, es ist sehr positiv.
Mhm. 74% aller Reisen, die Deutschen gemacht haben, gehen ins Ausland. Ich weiß es nicht, ob es steigt oder sinkt. Im Umkehrschluss bleiben 26 in Deutschland, also Prozent. Aber es ist ja doch eine beachtliche Zahl. 3/4, das sind die ihr ansprecht.
Ja, genau. Jein. Nicht ganz, weil von diesen 76% sind sehr viele, die einfach in ein Standorthotel oder auf so eine Kreuzfahrt gehen. Die sprechen wir ja nicht direkt an. Die sind dann vielleicht im All-Inclusive-Hotel in der Türkei oder ähnliches. Aber dieser Anteil schrumpft gerade. Und leider ist es auch so, oder für uns zum Glück, wir wachsen gerade sehr gut auch, weil eben die Fernreisen extrem boomen. Ich sage leider aufgrund der Umwelt, durch der Fluggeschichte. Aber die Fernreisen boomen, die Europareisen gerade Richtung, ich sag mal, Griechenland, Kroatien, Spanien gehen zurück, weil einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis sich umkehrt. Ein Flug in die Ferne nach Thailand kostet 700 Euro. Ein Flug nach Rijeka kostet 700 Euro. Und dann hat man noch die teuren Preise in Europa gegenüber den günstigen Preisen in Thailand. Mittlerweile ist eine Fernreise oftmals günstiger als eine Europareise geworden. Und da geht der Trend auch hin. Die Familien können sich immer weniger Reisen erlauben mit kleinen Kindern. Die reisen jetzt anders. Die reisen immer vermehrter mit Wohnmobilen oder anders, was hinterher auch nicht genauso teuer ist. Aber erstmal sehen sie, wir müssen nicht fliegen, wir haben die teuren Flüge nicht. Also es ist ein Risiko da drin, auch in dieser ganzen Flugpreisentwicklung, in dieser ganzen Preisentwicklung, auch bei den internationalen Hotels, dass man dann im Prinzip das Reisen als Luxusgut mittlerweile immer mehr macht.
Du sagst jetzt, dass eigentlich der Trend Richtung Fernreise geht, auch weil es ein Kostenthema ist. Auf der anderen Seite forciert ihr die Ziele im Radius von 3.500 Kilometern.
Ja, nochmal, wir forcieren die, aber nicht zum Nachteil der Fernreisen. Wir wollen natürlich unseren Anteil da insgesamt erhöhen. Mhm. Ja, wir bauen auch mal, nächsten Monat kommt Schottland neu ins Programm. Das ist das erste Land, was ich als Reiseleiter bereist habe, also mein Baby auch mit. Und wir werden immer mehr Europa-Destinationen auch ausbauen. Auch Türkei wird demnächst kommen und ein paar andere europäische Reiseziele. Aber gleichzeitig bauen wir auch, Uganda kommt jetzt neu ins Programm bei uns. Da freue ich mich auch schon drauf. Ach. Das will ich auch unbedingt hinreisen.
Ja, du wirst es wahrscheinlich tun.
Ist auch.
Jetzt kommt erstmal Costa Rica dran.
Ja. Und nächstes Jahr habe ich Skandinavien geplant als Hauptreiseziel. Also ganz anders wieder.
Skandinavien ist viel. Wo?
Norwegen.
Okay.
Schweden war ich schon, Finnland war ich schon, Norwegen war ich auch schon, aber nur im Winter. Ich möchte jetzt mal im Sommer hin.
Okay. Ich glaube, der Norden Norwegens ist hyperdünn besiedelt, da ist nichts.
Absolut,
mehr.
Ja.
Du hast im Einstieg gesagt, dass deine Eltern dich zum Camping mitgenommen haben.
Ja.
Und es gibt schon seit vielen Jahren so einen super Camping-Trend. Es gibt zum einen, das hast du gerade noch gesagt, den Trend zum Wohnmobil, Wohnwagen, Camping ist seit vielen Jahren wieder sehr erfolgreich. War ja viele Jahre ziemlich out und eher so, das hat so das Image der Sandale mit einer Sportsocke drin.
Weißen Sportsocke.
Weiße Sportsocke mit so zwei Streifen am Rand.
Ja, genau.
Also mit anderen Worten, schnarchiger geht's gar nicht. Und das ist halt irgendwie ziemlich nach vorne gegangen. Und aus Camping wurde dann Glamping. Das ist so ein Trend, also dass es dann doch etwas luxuriöser ist. Und dann gibt es so diese Mikrotrips, wo man halt doch nur sehr kurz fährt. Das sind alles Trends, die haben mit eurem Geschäftsmodell doch eigentlich gar nichts zu tun, oder?
Jein, also wir haben natürlich auch Glamping im Angebot. Und zwar, warum muss man nur das eine oder das andere machen? Also bei uns kann man genauso gut für 2, 3, 4 Nächte, also in Costa Rica bin ich in 2 Glampingplätzen auch. Und da freue ich mich schon drauf, weil das sind für mich Highlights, diese Glampingplätze. Weil das einfach Camping ein bisschen komfortabler ist. Ich würde nie mehr Camping auf einer Isomatte machen. Und das macht mein Rücken nicht mehr mit.
Das wäre dann auch sehr back to the roots.
Absolut. Könnte ich nicht mehr, nein.
Hast du eigentlich mal irgendwann ein besonderes Mitbringsel aus dem Urlaub bei dir ins Regal stellen können zu Hause?
Meine Mitbringsel sind meistens Essen oder Trinken, das ist dann schnell weg. Doch, das Mitbringsel ist nicht für mich, sondern für meinen Sohn. Ich habe einmal aus Barcelona einen schönen Stoffbären mitgebracht. Richtig schöner Braunbär, richtig groß. Da war mein Sohn 2, als ich ihn geschenkt habe, der hat den immer noch. Und er ist 26. Und das ist für mich das besondere Mitbringsel überhaupt. Die Puppe, die ich meiner Tochter mitgebracht hat leider den ersten Umschuss schon nicht überlebt. Aber dieser Bär, wenn ich den sehe, Balu heißt der, ist für mich das Mitbringsel überhaupt. Das habe ich wirklich vor 24 Jahren verschenkt und ist immer noch da. Aber nicht mal im Regal, weil im Regal steht nichts, was ich
Kein Eiffelturm aus Porzellan.
Um Gottes Willen, nein.
Und keine
Was ich gerne mache, und da kommen wir wieder zum Fotografieren, ist, ich habe auf der einen Seite im Wohnzimmer ein großes überdimensionales Bild von einer Dschungellandschaft im Vietnam Und auf der anderen Seite habe ich einen Löwen aus Tansania. Alles auf großen Leinwandbildern von Fotos, die ich selber gemacht habe. Und das ist so das Mitbringsel, wo ich einfach immer gerne drauf gucke. Und ich kann sie ja nach ein paar Jahren wieder auswechseln, neue Bilder.
Ja, mit Blick auf 150 Reisen bisher wirst du genug Bildmaterial haben. Wenn wir noch bei Tieren waren, dann vielleicht so als Abschlussfrage. Es gibt ein Buch, das heißt Die Spinne in der Yucca-Palme. Das ist so ein Legendenbuch, wo es darum geht, was Menschen hören, die von ihren Freunden berichten, deren Cousin dann irgendwie mal was Schräges erlebt hat. Was man tatsächlich hört, immer mal wieder ist, je mehr die Leute oder die Menschen in die Ferne reisen, umso häufiger bringen sie tatsächlich ungebetene Gäste mit. Nämlich tatsächlich mitunter Spinnen. Ist dir mal was passiert, dass du irgendein Viech mitgebracht hast, wo du sagst, das wollte ich jetzt nicht, aber jetzt haben wir eine Ameise aus Äthiopien bei uns im Schlafzimmer?
Niemals, nee. Nee. Nicht, dass ich wüsste.
Herrlich, wie beruhigend. Ich wünsche dir alles Gute auf deinen Reisen. Als nächstes in Costa Rica in einem Luxus.
Und Panama, also ich habe zwei Länder.
Panama haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nö. Aber gut, so weit ist es auch nicht weg von Costa Rica. Nee,
das ist einfach entlang der Pazifikküste durchfahren.
Viel Spaß in Costa Rica, in Panama und vielen auf dem Weg dahin und überhaupt in der nächsten Zeit. Ich freue mich darauf, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen und du mir von den nächsten 150 Reisen erzählst.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Das war sehr schön.
Fand ich auch. Danke.
Danke auch.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.